Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 126, erschienen am 21. November 2025. Stell dir vor, du bist draußen und trägst einen schweren, sperrigen Anzug. Dein Kopf steckt in einem Helm, die Bewegungen sind mühsam, mit anderen Menschen kannst du nur per Funk sprechen. Die Umgebung ist karg und unwirtlich und du arbeitest anhand eines straffen Zeitplans technische und wissenschaftliche Aufgaben ab. Was hier klingt wie eine Raumfahrtmission, findet in dieser Form auf der Erde statt. Ich sprach für diese Episode mit Annika Melis. Sie erlebt all das als Analogastronautin. Zum Schluss gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
In der Begrüßung habe ich es schon angedeutet. Auf der Erde werden Raumfahrtmissionen simuliert. Das ist durchaus mit Strapazen und mit viel Aufwand verbunden. Warum diese Simulationen aber trotzdem wichtig sind und wo auch die Grenzen der Simulation sind, darüber sprach ich mit Dr. Annika Melis. Sie ist Analogastronautin für das österreichische Weltraumforum ÖWF. Unser Gespräch haben wir am 11. September 2025 remote aufgezeichnet. Würdest du dich bitte eben vorstellen?
Sehr gerne. Also ich freue mich, da zu sein. Mein Name ist Annika Melis und ich bin heute hier primär in meiner Funktion als Analogastronautin. Ich bin nämlich beim österreichischen Weltraumforum als solche tätig.
Du sagst Analogastronautin, du machst aber noch eine ganze Menge mehr. Würdest du ein bisschen von dir erzählen?
Auch gerne. Das ist immer so meine Lieblingsfrage. Dann frage ich zurück, wie viel Zeit haben wir, weil ich tatsächlich viele verschiedene Sachen mache. Also ich bin ganz ursprünglich Diplombiologin, Mikrobiologin, habe das mal studiert, habe dann längere Zeit in einem Labor gearbeitet, habe noch Umweltingenieurwesen studiert als Aufbaustudium und habe dann in einem Gesundheitsamt lange gearbeitet, ein Team geleitet, so im Bereich Infektionsschutz und Hygiene. Habe dann noch in Gesundheitswissenschaften promoviert und vielleicht merkt man da schon so ein bisschen, dass ich immer schon so einen Entwicklungs- und Wissensdurst irgendwie hatte mein Leben lang. Ich habe auch einige Kinder, also ich musste das immer so ein bisschen balancieren alles. Und ja, vor 7 Jahren, 8 Jahren knapp, habe ich dann diese Auswahl damals mitgemacht und habe eben diese, ich sag mal, Ehrenamt klingt immer so ein bisschen nach Hobby, es ist schon mehr, aber es ist eine unbezahlte Tätigkeit, die ich quasi ausübe als Analogastronautin. Und tatsächlich bin ich dann seit einigen Jahren selbstständig und habe schon ganz verschiedene Dinge unter diesem Schirm der Selbstständigkeit gemacht. Ich bin als Dozentin tätig, freiberuflich an verschiedenen Universitäten oder Hochschulen. Ich habe Bücher übersetzt. Ich habe jetzt gerade ein Buch selber geschrieben. Und ich bin außerdem, und das ist eigentlich so meine Haupttätigkeit aktuell, Heilpraktikerin für Psychotherapie und habe eine psychotherapeutische Praxis. Bin auch systemische Beraterin und mache dann noch so ein paar andere Ausbildungen in Therapie und traumazentrierte Beratung und habe dann eben Klienten und berate Menschen.
Da machst du sehr viel, aber du hast mich gewarnt. wir sprechen über die Analogforschung. Du sagst, du bist Analogastronautin und zwar für das österreichische Weltraumforum. Und das ist kurz ÖWF. Kurz bevor wir über deine Rolle dort sprechen, kannst du ein bisschen erklären, was ist das österreichische Weltraumforum?
Ja, also das österreichische Weltraumforum heißt deswegen österreichisch, weil es in Innsbruck gegründet wurde von einer Gruppe von, ich sag jetzt mal, RaumfahrtenthusiastInnen. Und in der Zwischenzeit ist es aber zu einer großen Organisation gewachsen. Es hat eine Vereinsstruktur, aber es ist eben auch in Kooperation mit Wirtschaft, Politik und besonders eben der Wissenschaft und hat ganz viele Mitglieder aus ganz Europa und teilweise sogar der ganzen Welt. Und das ÖWF hat so verschiedene Bereiche, in denen es oder wir tätig sind, wenn ich mich mit einbeziehe. Es gibt zum einen eben diese Tätigkeit als AnalogastronautInnen, wo wir alle paar Jahre große simulierte Mars-Missionen auf der Erde durchführen. Da kommen wir ja bestimmt später noch drauf zu sprechen. Darüber hinaus macht das ÖWF aber auch ganz viel Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Also wir gehen viel in Schulen, auf Kinderunis, in Universitäten, bieten verschiedene Workshops an, haben ganz viele Interns, also man kann Praktika machen, man kann auch Abschlussarbeiten beim ÖWF quasi betreuen lassen und unsere Labore mit nutzen. Also da ist ganz viel im Bereich Bildung, was wir tun, um junge Menschen für den Bereich Raumfahrt oder generell Technik zu begeistern. Dann gibt es auch einen Bereich, die sich mit Satelliten beschäftigen. Also das ÖWF selber hat schon 2 Satelliten, die zur Weltraumschrottdetektion dienen, ins All gebracht. Die nannten sich Adler 1 und 2, haben auch echt spannende Ergebnisse gebracht. Genau. Und dann gibt es auch verschiedene Projekte, in denen das ÖWF jeweils dann projektbezogen aktiv ist. Zum Beispiel mit der ESA in Entwicklung von zum Beispiel Textilien in der Vergangenheit. Und aktuell ist das ÖWF jetzt in Innsbruck Standort für so ein, wie soll ich sagen, es heißt Vertical Threadmill Facility. Also es ist so eine Apparatur, in die man mit verschiedenen Gewichten sich einhängen kann und dann auf so einem vertikalen Laufband Schwerelosigkeit simulieren kann. Das war vorher bei der ESA in Köln und weil die ja jetzt ihre schöne Halle gebaut haben, wo sie das viel besser noch simulieren können, haben sie das sozusagen abgetreten und in Kooperation mit der ESA benutzen wir das eben, um weiterhin als Forschungsplattform für Menschen zur Verfügung zu stehen. Ja, also das vielleicht so als kurzer Abriss, ist ganz vielfältig. Und wir können ja über die einzelnen Dinge noch mehr sprechen.
Die Vertical Treadmill, ich habe vor Augen, dass ich vor einiger Zeit etwas gesehen habe, also im Prinzip ein vertikales Laufband.
Genau.
Und ein Mensch war mit dem Rücken nach unten, horizontal im Prinzip, aus, wenn wir aufrecht stehen, horizontal, wurde dieser Mensch dann auf das Laufband gedrückt und auf diese Weise kann man eben einen unterschiedlichen Druck, zum Beispiel durch Gummibänder war es, glaube ich, dann von dem Körper auf das Laufband ausüben. Ist das das?
Ganz genau. Und man kann dann natürlich einstellen, wie hoch die Schwerkraft sein soll, mehr oder weniger, und kann damit simulieren, wie es sein könnte, auf dem Mond oder auf dem Mars zu laufen.
Du hast schon erwähnt, das ÖWF führt simulierte Marsmissionen als Expeditionen durch. Und ich habe dein Buch ja vorab lesen dürfen, als Vorbereitung auf unser Gespräch. Wie nah ist das ÖWF mit der Raumfahrt verbunden? Also wenn man in deinem Buch liest, dann liest man die ganze Zeit von Namen von wirklich von Menschen, die in Raumfahrtagenturen tätig sind oder tätig waren, die also wirklich einen engen Kontakt haben. Wie eng ist das ÖWF mit der, ja, wie soll ich sagen, mit der realen Raumfahrt verzahnt?
Das kommt sicherlich ein bisschen auf den Bereich an, aber ich würde sagen, relativ eng. Insofern, dass zum einen viele unserer Mitglieder auch im Raumfahrtbereich tätig sind. Also brauche ich nicht weit schauen. In meinem Kernteam der AnalogastronautInnen ist zum Beispiel ein Arzt, der bei der ESA tätig ist, oder auch einer der meiner Kollegen, der in Oberpfaffenhofen als Flight Director für das Columbus-Modul sozusagen zuständig ist. Und ja, also insofern besteht einfach personell einfach eine sehr enge Verbindung. Und auch inhaltlich, wie schon erwähnt, gibt es einige Forschungsprojekte, die gemeinsam laufen. Und ja, also es ist halt so, dass wir als Organisation nicht so eine große staatliche, behördenähnliche Struktur haben. Und wir haben zwar vielleicht auch nicht so viel Geld, aber dafür können wir eben relativ schnell Dinge machen und lernen. Und alles, was wir tun, wird ja auch wissenschaftlich publiziert und Berichte geschrieben und die Daten alle gesammelt, sodass die dann wiederum zur Verfügung stehen. Und man merkt ja auch, dass die ESA selber mit ihrer Analogforschung und den Trainings, die AstronautInnen machen, sehr Ähnliches macht und dann auch auf die Erfahrungen zurückgreifen kann und das gegenseitig voneinander profitiert. Ja, also durchaus sehr nah.
Du bist Analogastronautin. Wenn man den Begriff zusammensetzt, analog, also es ist analog zur Astronautik sozusagen. Du fliegst nicht ins All, du machst aber ähnliche Dinge. Fast wie eine Astronautin. Was machst du dort?
Also konkret bei diesen simulierten Mars-Missionen, um sich dem mal so ganz einfach anzunähern, probieren wir so nah wie es geht nachzuerstellen, wie es sein wird, wie Arbeitsabläufe, Kommunikation, Technologien aussehen müssen für zukünftige Missionen zum Mars. Und ganz konkret bedeutet das, dass wir uns weltweit Regionen aussuchen, die in Analogie zum Mars auch geologisch relevant sind, weil sie so oder so ähnlich auf dem Mars vorhanden sein können. Und wir diese Regionen ja aufsuchen werden, um Fragen zu beantworten wie Entstehung von Leben, Fossilien eventuell von mikrobiellem Leben. Und genau dann werden wir in diesen Regionen jeweils so schrittweise so eine Art Explorationskaskade anwenden, dass wir uns vom Großen annähern und dann bis zu diesem Moment, wo dann 4 Wochen lang 4 bis 6 AstronautInnen auf dem Mars gelandet sind und dann dort eben in Isolation leben, nur im Raumanzug nach außen dürfen und dann ganz viele wissenschaftliche Experimente durchführen. Genau, und diese 4 Wochen sind eigentlich das, was wir jeweils simulieren.
Wer beauftragt das? Also ist das eine Sache, die das ÖWF selber durchführt, im Prinzip in eigener Verantwortung, und andere können dann Experimente mit reingeben, da kommen wir später noch drauf, auf Experimente, aber die dann sagen, da möchten wir uns gerne irgendwie mit einem Experiment beteiligen, aber das ÖWF ist selber federführend?
Genau so kann man sich das vorstellen. Das ÖWF bietet die Plattform, wobei man auch erwähnen muss oder ergänzen sollte, dass wir immer mit lokalen Partnerinnen zusammenarbeiten. Also das Gastland, in dem wir dann das Habitat bauen oder bauen lassen, ist natürlich immer sehr mit involviert, weil vor Ort ganz viel gestellt werden muss. Und das ÖWF bringt eben das Personal, die Expertise, die ganze Struktur. Und in Kooperation mit den ganzen ForschungspartnerInnen, die dann eben sagen, ja, wir wollen jetzt ein Experiment mit dort laufen lassen, wird dann eben das alles entwickelt und auch dann durchgeführt.
Du hast irgendwo mal gesehen, da gibt es eine Stelle als Analogastronautin und hast für dich entschieden, das möchtest du versuchen. Was hast du gesehen und was war für dich der Startpunkt? Also was gab für dich den Ausschlag zu sagen, da wäre ich gern dabei?
Also da war ich tatsächlich ein Stück naiv und bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also ich habe in meiner lokalen Tageszeitung so einen kleinen Randnotiz gesehen. Ich glaube, das hieß so sinngemäß, das österreichische Weltraumforum sucht neue AnalogastronautInnen. So. Und bin ich drüber gestolpert und dachte so, analog, was soll das sein? Ne? So analog digital, Analogkäse, keine Ahnung. Und ich habe dann gegoogelt und sofort die Webseite gefunden und gesehen, was da alles beschrieben wurde, was die alles so machen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schon immer unbedingt den Traum hatte, Astronautin zu werden, aber so dieser Bereich und die Forschung dahinter und so hat mich schon immer sehr fasziniert. Und ja, deswegen habe ich dann relativ schnell für mich beschlossen, das probiere ich auf alle Fälle, und habe auch wirklich ehrlich nicht damit gerechnet, dass das klappt. Weil das schon auch von den Anforderungen und so weiter und dann auch von den Menschen, denen ich begegnet bin während der Auswahl, einschüchternd war, sage ich mal so. Dennoch hat sich herausgestellt, dass es ganz gut passt alles. Und ja, insofern bin ich jetzt sehr happy, dass ich das gemacht habe. Aber ich bin da sehr schrittweise reingewachsen und habe nicht am Anfang das große Bild gesehen oder den Plan gehabt dahinter.
Wie lief denn die Auswahl ab? Also ich hab schon gelesen, das war so eine Sache, die wahrscheinlich für mich eher nichts gewesen wäre. Für mich ganz persönlich, muss ich zugeben. Aber das war jetzt, sagen wir mal, jetzt kein Zuckerschlecken, da durchzulaufen. Es gab eben verschiedene Loops, verschiedene Schritte, in denen jeweils neu ausgewählt wurde aus den verbliebenen KandidatInnen. Wie ging das los?
Also los ging das, dass wir, ich glaube, es waren so ein bisschen über 100 BewerberInnen und 30 davon wurden dann nach Innsbruck eingeladen. Und wir kamen dort an und das war so eine bunte Mischung. Ich habe da auch nicht gleich irgendwie erkannt, was das System dahinter ist. Und es hat sich gefühlt auch alles wie so ein Test im Test dargelegt. Wir wurden in Gesprächen auf verschiedene Themen befragt. Wir haben so kleine Spielzeug-Rover oder Rover-Modelle durch so ein Parcours gesteuert. Wir haben natürlich auch medizinisch, ne, Seh- und Hörtest sowas gemacht. Wir haben Teamübungen gemacht, die man eher so aus dem Managerbereich kennt. Und Sporttests und so weiter. Es war vielleicht auch so eine Mischung, wie man sich das vorstellt, so Sport, Polizei, Hochschule und Manager, Seminar, also irgendwie sowas alles. Und für mich wurde dann aber irgendwann relativ schnell klar, dass die natürlich schauen, dass man so rein körperlich dazu passt und dass man auch belastbar ist. Aber dass es zum einen sehr darum geht, auch so Soft Skills wie Geduld, Kreativität, Führungsfähigkeiten, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und so weiter rauszufiltern, aber auch, wie man als Team zusammen funktioniert. Weil es nützt mir nichts, wenn ich 6 extrovertierte Menschen habe, aber ich bräuchte vielleicht auch jemanden, der mal ein bisschen Ruhe behält als Beispiel. Also man hat schon geschaut, dass es so eine Mischung wird. Und dazu natürlich auch sowas wie Feinmotorik und Wissen und so weiter. Und Das erste Wochenende war eher so allgemein gehalten und bei dem zweiten Wochenende, wo dann nur noch die Hälfte eingeladen wurde, da war das dann schon sehr detailliert. Da waren wir dann auch in der medizinischen Hochschule und haben einen halben Tag ganz viele, also wurden auf Herz und Nieren wirklich durchgecheckt. Und ja, dann ging es auch schon so ein bisschen in administrative Themen, ne? Wie viel Zeit hat man, kann man das auch leisten? Wie ist der Hintergrund? Ja, und dann eben, ich überlege gerade, was vielleicht besonders erwähnenswert ist noch, aber ja, dass man eben wirklich ganz viel Stress aufeinander gebaut hat und dann immer geguckt hat, wie reagieren wir, wenn wir körperlich und mental eigentlich schon am Ende sind? Wer behält vielleicht noch Humor? Wer hilft dennoch noch anderen Menschen? Wer wird vielleicht ungehalten? Wer beruhigt sich wieder? Wie gehen wir damit um? Ne? Und man fühlte sich da immer schon sehr beobachtet. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich irgendwie immer noch so diesen letzten Funken von, naja, ist ja eigentlich auch nur einen Test behalten habe. Und ich musste immer lachen. Wenn es dann zu abstrus wurde und zu anstrengend, dann habe ich gedacht, so, was mache ich hier? Aber irgendwie war es trotzdem witzig.
Ja, ich glaube, dass sich einige dieser Punkte, die du erwähnt hast, also auch bei Auswahlverfahren für echte, ich möchte das nie despektierlich meinen, also für echte AstronautInnen schon gehört habe, da war ich jetzt nicht wirklich überrascht. Gibt's etwas, wo du gesagt hast, das traf dich wirklich unerwartet bei diesen Tests, bei der Auswahl?
Vielleicht so ein bisschen. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass solche Sachen wie gut kann ich mich ausdrücken vor einer Gruppe von Menschen oder kann ich relativ schnell irgendwie einen kohärenten Text formulieren oder kann ich Informationen aus irgendeinem Konvolut von Wissen schnell filtern und gut wiedergeben in verschiedenen Sprachen und so. Ne? Also, dass dieser Aspekt auch wichtig war. Ich habe eher wirklich sowas gerechnet wie Sport und körperliche Fitness und vielleicht auch Wissen. Insofern war das eher unerwartet her.
Du sagtest, 100 haben sich beworben. Wie viele sind am Schluss gewählt worden? Also du bist eine davon. Wie viele gab es noch?
Wir sind zu 6 dann ausgewählt
worden. Zu 6 von 100.
Ja.
Warum wählt man derart restriktiv für die Analogforschung auch aus? Also es ist ja erstmal nicht so geplant, dass man sagt, man schickt euch jetzt wirklich ins All. Ich meine, die Expeditionen, da sprechen wir noch drüber, sind selber auch sehr fordernd. Aber würdest du sagen, dass all das, was du dort in der Selektion erlebend hast, dass das letztlich auch sinnvoll war? Oder würdest du sagen, die schießen schon ein bisschen drüber hinaus?
Nee, also ich würde sagen, das war sehr sinnvoll, weil ich immer gemerkt habe, wie super gut das Team funktioniert und wie wir auch dem gewachsen sind, was wir dann leisten sollen. Und wie ja schon gesagt, letztendlich machen wir sehr viele Dinge, die sehr ähnlich sind zu dem, was auch zum Beispiel eben die AstronautInnen der ESA machen. Also das geht ja los mit Tauchen oder Geologietraining oder Überlebenstraining in der Wildnis und so weiter, weil das ja auch alles dann relevant ist. Und ob ich das im All mache, der Aspekt Schwerelosigkeit kommt dazu, aber alles andere ist sehr vergleichbar. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln bei diesem echten, in Anführungsstrichen. Ich finde es immer ganz gut, sich das vor Augen zu führen, dass eigentlich alle AstronautInnen als AnalogastronautInnen anfangen, weil die Auswahl und das ganze Training bis auf die Schwerelosigkeit eigentlich ja identisch sind, mehr oder weniger. Und erst mit dem Fakt, dass dann manche nach oben fliegen und andere das auf der Erde bleiben machen, der Unterschied entsteht. Aber ich glaube, das ist noch nicht so angekommen in der Erkenntnis, weil es, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, ein Bereich ist, der gerade super doll im Wachstum befunden ist, sag ich mal, oder befindlich ist. Und es gibt halt viele Gruppen weltweit, die Analogforschung betreiben. Und da gibt es sehr große Unterschiede. Es gibt also auch Habitate zum Beispiel, in denen man Geld bezahlen kann, um dann dort für 2 Wochen zum Beispiel eine Mission durchzuführen, wo man auch seine eigene Uni-Forschungsarbeit zum Beispiel dann mitbringen kann oder so. Und diese Menschen dürfen sich natürlich auch AnalogastronautInnen nennen. Das ist kein geschützter Begriff oder so. Und das ist natürlich dann was ganz anderes als das, was wir in der Auswahl und in unseren Trainings quasi in Vorbereitung gemacht haben. Und ich glaube, dass beides seine Bewandtnis hat und für bestimmte Themen gut ist. Aber die Art, wie wir das machen, ist natürlich nicht so das, was alle so machen. Und deswegen kommt es darauf an, wer was erlebt hat und kennt und worüber wir dann sprechen. Das sollte man vielleicht immer vorher ein bisschen mit einordnen.
Da springe ich mal direkt etwas voraus. Bei den Ergebnissen von euren Expeditionen, wer kann die nutzen?
jeder, der wissenschaftliche Publikationen liest und anwendet und die Projektpartnerinnen natürlich, für die wir die Projektberichte schreiben. Also wir sind sozusagen eine Art Citizen Science und Public Science Organisation, die eng kooperiert mit den ganzen Unis. Und unser Ziel ist es immer, dass die Ergebnisse publiziert werden, damit sie eben allen zugänglich sind. Und das ÖWF hat auch ein Data Science Archive, also quasi alle Daten, die wir sammeln während der Missionen, werden so archiviert und aufbereitet, dass sie jederzeit abrufbar sind. Und wir bekommen auch fortlaufend Anfragen von Gruppen, Forschungsgruppen, die die Daten dann eben auch nutzen wollen für Auswertungen und für irgendwelche Untersuchungen oder ihre Projekte. Also dieser Weg steht auch immer offen, dass man da einen Antrag stellen kann und darauf zugreifen darf.
Diese Dokumentation, die da dann erfolgt, die dann eben auch jeder und jede nutzen kann, die ermöglicht es aber an der Stelle dann auch festzustellen, wie weit eure Expedition vergleichbar ist zu einer echten Mission im All, im Vergleich zum Beispiel zu einer anderen Expedition, die nicht so harte Standards anlegt. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen und tatsächlich ist es auch ein ganz wichtiger Faktor. Also das ÖWF ist so eine Art Vorreiterorganisation, die auch dazu aufgerufen hat, so eine Standards für Analogforschungen mitzuentwickeln. Und da passiert auch gerade ganz viel. Da gab es auch vor kurzem einen Workshop, wo Vertreterinnen vom ÖWF dabei waren und von ein, zwei anderen Analog-Organisationen und von der ESA. Und wo darüber gesprochen wurde, wie man eben Standards einheitlich erstellen kann, damit diese Ergebnisse dann übertragbar sind und nutzbar sind. Das Problem ist ja, wie auch bei Forschungen auf der ISS, dass wir immer so kleine Stichproben haben. Und damit die besser zusammengeführt werden können und vergleichbarer sind, ist es natürlich total hilfreich, wenn wir da Standards anlegen. Genau. Und wir bemühen uns da schon sehr lange, das so zu handhaben und versuchen eben jetzt mehr und mehr auch die anderen damit zu überzeugen und ins Boot zu holen.
Ich war da so ein bisschen beeindruckt über die Trainings zum Beispiel zu Geologie. Also du hast geschrieben, ihr wart bei der Feuerwehr, ihr wart in der Wildnis, ihr wart in einem Sojus-Simulator in Stuttgart. Ihr habt, wie gesagt, das war so die Sache, wo ich drüber nachgedacht habe, ihr habt Geologiekurse gemacht. Jetzt kann ich mir eben sehr gut vorstellen, wenn Astronautinnen und Astronauten auf dem Mars sind und dort nach interessanten Objekten suchen, dort versuchen, eine Bewertung zu machen. Es gibt auch die Geschichte von Apollo, wo dann das erste Mal ein Wissenschaftler mit hochgegangen ist und dann sehr viel interessanteres Material sammeln konnte als die anderen, die man einfach nur mal kurz drauf trainiert hatte. Ihr habt ein Training gemacht und jetzt habt ihr natürlich so ein Set von Experimenten, das ihr macht. Ihr habt eine Tagesplanung für eure Wochen im Habitat. Was macht ihr mit der Geologie? Geht ihr also wirklich raus, sucht Proben und untersucht die wirklich? Oder geht es darum, einfach in Anführungszeichen, die Schritte zu machen, die notwendig sind, um eine Probe zu gewinnen? Also macht ihr mit der Probe wirklich etwas?
Die Antwort ist in kurz sowohl als auch und ein bisschen länger. Ich versuche das mal möglichst gut darzulegen. Also, wenn der Mensch irgendwann zum Mars fliegt, ist unser Ziel ja unter anderem die Beantwortung, wie schon gesagt, von Fragen wie, hat sich da früher Leben entwickelt? Wenn ja, in welcher Form? Gibt es davon noch Spuren? Und wenn wir zum Beispiel Rover von der Erde aus steuern mit der Zeitverzögerung, geht es ja irre langsam. Das heißt, es ergibt schon Sinn, dort auch Menschen hinzuschicken, die das Ganze intuitiver, schneller, kreativer leisten können. Und man würde ja dann diese schon benannte Explorationskaskade anwenden, dass man sagt, man schaut erstmal mit Satelliten, wo ist ein guter Landesplatz? Dann schickt man vielleicht dort Rover hin, wie man es jetzt auch schon macht, die das genauer anschauen. Und die Zeit, die ein Astronauten auf der Oberfläche verbringen könnte, wäre ja nicht nur wegen des Hinfliegens, sondern auch wegen der Strahlung und so weiter extrem begrenzt. Das heißt, man muss halt schon sehr genau vorauswählen. Aber dann gehen tatsächlich die Menschen raus und nehmen Proben. Und dann kann es natürlich sein, dass die dann dastehen, wo der Punkt ist, den der Rover oder die Drohnen gefunden haben und dann feststellt, einen halben Meter links sieht es aber viel interessanter aus, nehme ich jetzt diese Proben. So, und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass dieses Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Leveln an Kartenerstellung und an Technologie, die da zusammenspielen muss, auch vorbereitet wird und geschaut wird, was sind da Fallstricke, besonders eben mit dieser zeitverzögerten Kommunikation. Das heißt, dass wir in unseren Missionen das simulieren und vorwegnehmen und zu schauen, was kann man da lernen. Und das beinhaltet eben auch, dass wir tatsächlich rausgehen, dass wir Proben nehmen, dass wir gucken, welche Werkzeuge braucht, wie sind die ganz praktischen Arbeitsabläufe, Abläufe und zum Beispiel jetzt auch in Armenien, dass wir auch hinterher im Habitat diese Proben weiter bearbeiten, dass wir zum Beispiel eine Strecke dabei hatten mit Diamantsäge und Schleifen und so weiter, man Dünnschnitte herstellen konnte, die wir dann untersucht haben, oder wir hatten ein Spektrometer dabei, um eben die Bodenproben zu untersuchen. Und das hat den Sinn gehabt, dass wir zeigen, dass Menschen, die ein grundlegendes Training haben, vergleichbare Ergebnisse produzieren können, mit denen dann Geologen tatsächlich Befunde erheben können. Das heißt, was wir machen an der Stelle ist, dass wir die Arbeitsabläufe simulieren und trainieren und optimieren und schauen, wie sieht so ein Koffer aus, was muss der drin haben, was muss man vorher lernen, um das gut machen zu können. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich vorher nicht wissen, wie die Geologie in der Region ist. Also wir sind angehalten, uns darüber nicht zu informieren, um rauszufinden, ob wir es schaffen, nachher zu sagen, was ist hier passiert. Und das fand ich super schön und hat mich sehr gefreut in Armenien, weil das eben so ein greifbares Ergebnis war, dass wir dann dort Bodenproben genommen haben oder auch Gesteinsproben, dass wir die dann mit Spektrometer und Dünnschliff untersucht haben und dann im Dünnschliff unter dem Mikroskop gesehen haben, dass dort Bärtierchen und kleine Algen versteinert drin waren. Heißt, wir konnten zeigen, das ist ein Konglomerat, was am Meeresboden entstanden ist und was dann gehoben wurde und eben zum Gebirge geworden ist und das dann erodiert ist und so, dass wir dann sagen konnten, hier war mal früher ein Meer. Und wenn man sowas natürlich auf dem Mars in dieser Reihenfolge mit diesen Technologien und dem Ergebnis abbilden könnte, dann wäre das natürlich die Sensation. Und genauso machen wir das eben, dass wir sowohl die Arbeitsabläufe als theoretisches vorbereiten, als auch die tatsächlichen inhaltlichen Erkenntnisse bei den Missionen abbilden. War jetzt die lange Erklärung.
Ja, ist aber wunderbar, dass ihr als Analog-AstronautInnen dieses Training mitmacht, bringt also noch ein gehöriges Maß an Realismus mit in eure Simulation, sodass ihr wirklich die Prozesse, die später hoffentlich auf einem anderen Planeten stattfinden können, wirklich durchspielen könnt und beweisen könnt, das sollte so gehen. Oder eben auch Fallstricke, um Probleme zu finden. An der Stelle brauchen wir ein anderes Werkzeug oder wir stellen fest, es gibt tatsächlich noch Wissenslücken da. Kann man das so sagen?
Genau, also hätte ja auch sein können, dass wir feststellen, nee, unser Training war nicht ausreichend, die Dünnschnitte, die wir herstellen, die kann man in die Tonne klopfen. Oder dass wir zwar dann die haben und das unter dem Mikroskop angucken, aber da nichts draus ableiten können, weil uns das Wissen fehlt. Genau. Und das ist ja jetzt nur im Bereich Geologie als Beispiel gewesen, aber genauso handhaben wir das ja auch im medizinischen Bereich, psychologischen Bereich, anderen Bereichen. Und das heißt, wir haben ganz viele Bereiche, in denen wir dann nachher sagen können, okay, die Menschen, die dorthin fliegen, müssen so und so ausgewählt sein. Die brauchen dieses und dieses Training, dieses Wissen, diesen fachlichen Hintergrund, diesen Zugang vielleicht auch zu zusätzlichem Wissen. Vielleicht kommen wir da eh noch drauf, was die Experimente angeht, wie man das abbilden kann. Aber der Krisenunterschied ist ja, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, dass durch die Zeitverzögerung es natürlich was ganz anderes ist, ob ich auf der ISS bin oder vielleicht sogar auf dem Mond oder auf dem Mars. Das braucht einfach ganz andere Dinge, die, wie es heute aktuell ist, Stand der Technik, da noch nicht überall abgebildet werden.
Ja, tatsächlich, die Zeitverzögerung habe ich tatsächlich gleich noch als Frage mit dabei. Ich glaube, ich mache mal eben einen Schritt zu den Expeditionen, was man sich da vorstellen kann. Also wir hatten, glaube ich, schon erwähnt, Habitate, ihr seid draußen, ihr seid drin. Ihr macht also sozusagen Spaziergänge, sozusagen die Außenspaziergänge auch über den Raumanzug oder den Raumanzug-Simulator, den ihr tragt, werden wir sicher noch sprechen. Wie kann man sich denn so eine Expedition grundsätzlich vorstellen? Ihr fahrt also irgendwo ins Gelände, du hast schon gesagt, es gibt Gastgeberländer, es gibt Habitate. Ihr seid eine Zeit dort und so eine Expedition hat verschiedene Phasen. Wie läuft das alles ab? Was ist eine Expedition für euch?
Also ich glaube, man kann sagen, das beginnt eigentlich, sobald die letzte Mission endet, beginnt die nächste, mehr oder weniger, weil es ja einen langen Vorlauf braucht. Man muss natürlich die Gegend finden, man muss mit dem Gastland die ganze Kooperation auch rechtlich und so weiter, die Verträge machen. Und dann braucht es Zeit, um sowohl das dort zu bauen, als auch dann logistisch die ganzen Menschen, die ganzen Experimente, die Gruppen alle zu trainieren und zusammenzuführen. Und wir waren als ÖWF bereits zum Beispiel in der Rio Tinto-Region in Spanien, im Oman, in der Wüste, aber auch in Österreich in Eishöhlen, eben weil wir ganz verschiedene Aspekte, die auf dem Mars relevant sein könnten, versuchen eben mal abzubilden. Und vielleicht muss ich auch nur dazu sagen, dass wir natürlich nicht alles simulieren können. Also mal abgesehen von der Schwerkraft, aber auch ein paar andere Dinge sind für uns jetzt nicht so prio. Also als ein Beispiel, wir kümmern uns jetzt nicht so unglaublich viel um die Ernährung. Es gibt andere Gruppen, die untersuchen das oder auch so Langzeitisolation oder so, ne? Also da gibt es ja andere Gruppen, die genau das machen. Und wir haben eben einige Aspekte, auf die wir uns konzentrieren. So, und dann waren wir eben, da war ich dabei in Israel in der Negev-Wüste im Ramon-Krater und jetzt letztes Jahr in Armenien im Kaukasusgebirge. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass das jeweilige Gastland dafür verantwortlich ist, natürlich in Übereinstimmung mit uns, dort ein Habitat zu errichten. Und auch die können ganz unterschiedlich aussehen. In Israel hatten wir so zwei Wohnmodule oder zwei Module. Das kann man sich eher so vorstellen, diese Theorie, dass man was auf der Erde Vorgefertigtes dorthin schickt und dann eben das dort landet und dann zur Verfügung steht. Und in Armenien hatten wir ein Habitat, das war so halb in den Berg gebaut, weil ja auch eine Überlegung ist, auf dem Mars entweder durch 3D-Druck aus Regolith, dann dort Habitate zu erbauen oder auch unterirdisch das zu machen, um der Strahlung eben ein Stück weit auszuweichen oder vielleicht sogar Lavahöhlen dafür zu nutzen und da drin irgendwas aufzublasen oder so. Also da gibt es ja auch die verschiedensten Machbarkeitsstudien und Überlegungen und wir versuchen da auch immer mal was anderes zu probieren und haben auch festgestellt, dass das ganz viel Einfluss oder Auswirkungen darauf hat, wie sich das dann anfühlt, wie manche Experimente ablaufen und so weiter. Genau, und dann ist es so, dass immer eben bei uns 6 Personen diese 4 Wochen oder 3 bis 4 Wochen in diesem Habitat isoliert werden. Das heißt, wir gehen da rein und dürfen dann in dieser Zeit nur mit Zeitverzögerung nach außen kommunizieren und dürfen nur im Raumanzugsimulator das Habitat verlassen. Wir haben 2 so eine Simulatoren und das heißt, wir gehen auch immer im Buddy-System zu zweit nach draußen. Und was dazu kommt, ist, dass während dieser Zeit ein zusätzliches Team draußen vor Ort uns unterstützt. Weil auch da habe ich so gedacht, ich habe mir die Folge zu Luna, der ESA, angehört in Köln und habe so gedacht, also das, was die dort machen für den Mond, das machen wir für den Mars, nur ein bisschen leichter und beweglicher. Und vielleicht auch eben weiter voraus, weil man für den Mars eben so vieles noch nicht weiß und dann noch so viel Entwicklung notwendig ist, dass man da jetzt gerade ganz schnell ganz viel lernen kann, wenn man da eben solche Missionen macht in dem Radiusumfang, wie wir das tun. Und dieses Team außenrum kann man sich dann vorstellen, wie eben die Techniker, die diese Halle dort warten und bedienen und außenrum dafür sorgen, dass der Treibstoff aufgefüllt wird und so weiter. Und genauso ist es bei uns eben auch, dass das ein Team ist, was die Sicherheit garantiert, was Checkpoints bedient, was dann eben den Tank mal auffüllt, solche Dinge. Was aber natürlich uns bewusst ist, dass es auf dem Mars nicht möglich wäre und dass das dann durch Roboter zum Beispiel Assistenz geschehen müsste oder eben durch die AstronautInnen selber machbar sein müsste. Genau. Und diese beiden Teams, also das Draußenteam und das isolierte Team, sind dann eben für 4 Wochen in der Region. Und wir haben dann immer so zwischen, ich sag mal, im Schnitt vielleicht 15 bis 25 Experimente dabei. Und wir haben dann das Mission Support Center, also was jetzt sozusagen das Houston oder Oberpfaffenhofen ist für die ISS. Das ist dann bei uns meist in Innsbruck oder in Wien bisher gewesen. Und dort sitzt dann das Team aus IT-Menschen, aus Earthcom, aus Flugplanung, aus ÄrztInnen und so weiter und so fort, Medienmenschen, die dann die Mission von der Erde aus bedienen und leiten und organisieren. Und dann haben wir einen Tagesplan, das hattest du vorhin schon erwähnt, der ist auch sehr, sehr ähnlich, also der ist angelehnt an das, wie das auch für die ISS ist, also so viertelstündlich ist für jede Person und für jedes Experiment quasi aufgeführt, wer wann wofür zuständig ist. Der enthält auch Wetterdaten und alle möglichen Informationen. Dieses Paket bekommen wir dann jeden Tag und arbeiten das eben ab. Und dann senden wir unsere Daten per Satellit über Zeitverzögerung auch immer zur Erde. Und genau, nach diesen 4 Wochen, wenn wir das Ganze beenden, dann gehen wir wieder nach draußen und damit ist es offiziell beendet und wir sparen uns quasi den Rückflug, weil wir schon auf der Erde sind. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Die Zeitpläne bei der ISS sind sehr, sehr straff. Kann man davon ausgehen, dass ihr eure Zeitpläne ähnlich straff habt, dass ihr also vielleicht an einer Stelle, wir sind mit Aufgabe A noch nicht fertig, Aufgabe B ist jetzt fällig, sie ist wichtig, dass ihr an der Stelle auch sagt, ach, wir verschieben nachher, machen wir einfach 10 Minuten länger oder so, sondern kann man sagen, dass ihr mit einer ähnlichen Straffheit die Zeitpläne durchgeht, wie das auch im All geschehen würde?
Ja, unbedingt. Und die letzte Entscheidung ist tatsächlich immer auf der Erde, also das RSES, also das Remote Science Support Team, was mit den Forschenden quasi immer im Austausch steht, entscheidet letztendlich, was Priorität hat. Es kann schon passieren, dass die mal sagen, okay, dann verschieben wir jetzt aufgrund des Wetters oder was auch immer. Aber wir sind im Grunde genommen Ausführende für das, was die Erde uns sagt. Großes Aber. Das ist eben einer der Bereiche, in denen es Unterschiede gibt zu dem, wie es für die ISS funktioniert. Weil wenn auf der ISS irgendwas länger braucht, 10 Minuten als Beispiel, dann ist die Erde ja in Echtzeit darüber informiert und kann auch sagen, nein, ihr macht jetzt wirklich Schluss damit, könnt ihr morgen wieder, wie auch immer. Bei uns ist es ja so, wenn wir dann der Erde schreiben, wir sind noch nicht fertig, dauert es 10 Minuten, bis diese Information auf der Erde ankommt. Und dann braucht es nochmal 10 Minuten, bis die Erde uns antworten kann und sagt, ihr macht jetzt aber das andere. Und dann haben wir im Zweifel schon 20 Minuten das Alte weitergemacht. Und deswegen muss man halt vorher klären, wie mit solchen Situationen umgegangen wird, wer dann entscheidet und so weiter. Und deswegen sind wir sogar noch strenger in unseren Zeitplänen, weil wir dieses Fenster, in dem wir keine Entscheidung bekommen, sondern das schon wissen müssen, wie die entscheiden werden sozusagen, einberechnen müssen.
Ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht sogar pro Experiment festlegen kann, weil bei dem einen Experiment vielleicht man einfach gerade nicht aufhören kann, weil es sonst vielleicht fehlschlägt, man keinen weiteren Versuch hat, andere Dinge aber vielleicht auch mal eben liegen bleiben können, dass man sie später aufgreifen kann.
Genau, und das war auch für uns eine wichtige Erkenntnis aus den letzten Jahren, dass die Menschen, die zum Mars fliegen werden, definitiv mehr Autonomie benötigen werden. Die müssen Entscheidungen selber treffen können und dürfen, weil das sonst einfach nicht wirklich funktionieren wird. Und das hängt natürlich sehr davon ab, worum diese Entscheidung geht. Wenn ich da irgendein System gerade warte, was lebenswichtig ist, dann kann ich tatsächlich nicht aufhören. Aber wenn es was ist, was man am nächsten Tag gut aufgreifen kann, dann schon. Und deswegen ist es eben so wichtig, das zu merken und nicht erst später auf die Idee zu kommen, oh, hier haben wir aber eigentlich ein Thema, was wir hätten vorher klären müssen. Ne? Genau.
Ja, also wir hatten jetzt gerade vom Schnitt gesprochen, so im Schnitt 10 Minuten. Beim Mars ist so, wenn er ganz nah dran ist, sind es 3 Minuten pro Weg. Das heißt, also im Optimum, ich stelle eine Frage und bekomme im Optimum nach ungefähr etwas über 6 Minuten meine Antwort. Wenn es schlecht läuft, der Mars ist sozusagen auf der anderen Seite der Sonne gerade von uns aus gesehen, dann addiert sich natürlich alles auf. Ein Weg braucht rund 20 Minuten. Wenn ich es richtig habe, dann braucht die Antwort 40. Und in der Zeit kann natürlich das mit dem Experiment alles auch schon, ja, man kann nicht auf die Entscheidung warten. Also ich kann das gut verstehen, dass man an der Stelle sagt, ja, wir müssen da anders vorbereiten. Das mit der Zeitverzögerung, ihr simuliert die bei der Kommunikation mit und dann aber einen Mittelwert, diese 10 Minuten?
Genau. Also wir haben uns dafür erstmal entschieden, dass man mit diesem Mittelwert die potenziellen Einschränkungen und Besonderheiten sehr gut abbilden kann.
Du hast schon erwähnt, es gibt die Isolation. Wie straff denkt man die? Welche Situationen können dazu führen, dass ihr sagt, wir brechen das?
Also wir haben so ein Prinzip, das nennt sich das 3S-Principle, also das 3S-Prinzip, Sicherheit, Wissenschaft und Simulation. Was heißt also für uns, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht? Das heißt, alle Situationen, in denen Leben oder Gesundheit gefährdet sind, sind natürlich erstmal ein Grund, um zu sagen, das ist jetzt wichtiger, jetzt unterbrechen wir das. Und es kann so aussehen, dass wir zum Beispiel mit dem Team, was außen ist, Kontakt aufnehmen. Kann aber auch so aussehen, dass wir, wie es jetzt in Armenien auch geschehen ist, tatsächlich dann die Simulationen komplett unterbrechen und sagen, jetzt müssen wir erstmal die Probleme lösen. Genau, also sowas kann vorkommen, weil wir ja nicht um jeden Preis und auf Kosten von irgendwelchen Menschen oder Maschinenwerten irgendwie jetzt was durchboxen wollen. So, und ansonsten ist es dann auch oft so ein bisschen eine Entscheidung, was ist jetzt wichtiger, die Wissenschaft oder die Simulation. Wenn es zum Beispiel darum geht, zu testen, ob eine Windturbine ausreicht und ob die aufstellbar ist im Anzug zum Beispiel, dann brauche ich den Anzug. Aber wenn die Frage ist, ist die aufstellbar in diesem Gebiet überhaupt von irgendwem, dann kann das auch jemand aus dem Support-Team machen. Dann muss das nicht einer der Analog-AstronautInnen machen zum Beispiel im Anzug. Und deswegen guckt man dann bei jedem einzelnen Experiment und in jeder Situation, muss das jetzt unter Simulationsbedingungen stattfinden oder kann das auch einfach so als Wissenschaft stattfinden? Weil genauso wie es zum Beispiel eben in der ESA-Halle Luna der Fall ist oder eben auch generell auf der ISS, die Zeit während dieser Missionen und die Zeit jedes einzelnen Astronauten, Astronautin ist extrem wertvoll. Und da wird ganz genau geguckt, wer muss was machen, wer bekommt wie viel Zeit oder was kann man auch anders lösen. Und die Simulation oder diese Isolation ist schon relativ streng insofern, als dass wir eben nur über Chatnachrichten kommunizieren und über E-Mail. Und man kann natürlich auch mal einen Videoanhang per E-Mail schicken, wenn die Bandbreite das hergibt, sodass man auch mal ein Bild sieht oder Fotos. Aber während des Tages haben wir dann auch jetzt keinen Kontakt irgendwie anderweitig. Wir haben so eine leichte Erleichterung insofern, als dass wir zum Beispiel an freien Tagen, es gibt immer so 2 oder 3 freie Tage während so einer Mission, in der wir zwar nicht das Habitat verlassen dürfen, aber wo wir zum Beispiel in Echtzeit mit unseren Familien Kontakt aufnehmen dürfen. So. Also es ist nah dran, aber halt jetzt auch nicht ganz streng. Genau.
Das sind diese Black Days. Ne?
Mhm, genau.
Wo kommt der Name her?
Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann.
Ah, okay, Versuch war's wert.
Das kann ich ja mal nachfragen, spannende Frage.
Wenn AstronautInnen ins All fliegen, durchlaufen sie vorher eine mehr oder weniger strenge Quarantäne, damit eben nach Möglichkeit eben Krankheiten gar nicht erst mit hochfliegen. Ich kann mir vorstellen, bei dem Aufwand, den ihr treibt für eure Simulationen, für eure Expeditionen, dass man dort auch schon etwas vorsichtiger wird vorher. Habt ihr etwas Ähnliches wie eine Quarantäne oder zumindest ist ihr sagt, ihr isoliert euch freiwillig vorher schon eine Weile, seid nur noch mit der Familie zusammen oder Ähnliches?
Das haben wir nicht, weil wir ja auch jedes Mal, bevor wir dann in Isolation gehen, einige Tage mit dem Support-Team vor Ort gemeinsam arbeiten, um alles vorzubereiten. Und weil wir ja, sage ich mal, dadurch, dass wir nicht die Mission unterbrechen müssen, wenn jemand einen Schnupfen bekommt, da nicht so ein riesiges Risiko haben. Aber was der Fall ist, ist, dass wir angehalten sind, im halben Jahr vor der Mission keine Risikosportarten auszuüben. Einfach aus dem Grund, dass wir zwar mit Backup trainieren, aber es ja schon ein sehr langes und ausgiebiges Training ist. Für die Mission geht es eigentlich immer so ein Jahr vorher los. Sowohl Fitnesstraining, um mit diesen Anzügen arbeiten zu können. Ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt, dass die an die 50 Kilo wiegen. Als auch die ganzen Experimente, die wir natürlich vorab schon alle trainieren, um die Ausführung schon zu kennen. Und das wäre natürlich dann sehr schade, wenn dort jemand ausfallen würde und schwierig, mehr als eine Person zu ersetzen.
Ihr arbeitet am Anfang mit dem Support-Team außen. Die Isolation beginnt. Wie lange ist diese Vorlaufphase, wo ihr sagt, ihr kommt jetzt an, ihr bereitet mit dem Support-Team außen alles vor. Irgendwann gehen die Türen zu und die Simulation beginnt jetzt offiziell und auch eben mit der Isolation. Wie sind die Zeiträume? Also die Isolation sind die 3 bis 4 Wochen, wie ich verstehe, und der Vorlauf kommt dazu. Wie viel ist das?
Also im Schnitt, in denen, wo ich bisher dabei war, war es so, dass ein paar Tage bis eine Woche diese Vorlaufzeit war und dann so 3,5 Wochen die Isolationsphase. Also insgesamt ein bisschen mehr als 4 Wochen, knapp 5 Wochen.
Das ist wahrscheinlich eine der meistgestellten Fragen, dass man sich wahrscheinlich ja doch Gedanken macht. Also ich würde mir die Gedanken machen, aber ich wäre ja auch nicht tauglich, dass wäre ich 4 Wochen lang mit den gleichen Leuten auf einem relativ engen Raum eingesperrt, würde ich mir vorstellen, entweder verstehe ich mich danach ganz toll mit denen oder ich möchte sie nie wiedersehen. Ich habe so überlegt bei dem Auswahlprozess, dass dort natürlich schon nach ein paar gewissen Eigenschaften gesucht wird und dass es sicherlich auch ein paar Eigenschaften gibt, die eher unerwünscht sind. Zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass man jemanden, der sich so eher cholerisch verhält, der zwischendurch ein bisschen ausrastet in den Tests, wohl eher nicht dorthin geschickt werden wird. Wie unterschiedlich sind die Menschen, die da noch mit hineingehen in das Habitat?
Ich würde sagen, es ist schon eine, so eine gewisse Art Mensch, wo man viele Gemeinsamkeiten feststellen wird. Gleichzeitig sind es wie immer Individuen und schon auch sehr unterschiedliche Menschen so. Mhm. Und also wir hatten zum Beispiel jetzt in Armenien war ein Kollege von mir dabei, der war auch schon in Israel dabei, der super gut Sachen reparieren kann und sehr kreativ ist und so. Wir haben immer aus Spaß gesagt, MacGyver, ne, wer die Serie noch kennt. Genau. Und wir hatten auch in Israel einen Commander, der so ein ganz ruhiger, besonderer Typ ist und super ruhig geblieben ist in allen Situationen. Und wir haben aber auch Menschen dabei, die so ein bisschen sprudelnder sind oder die auch mal geradeaus was sagen, wo jemand anders vielleicht eher so ein bisschen verhaltener bleibt. So, also da gibt es schon große Unterschiede, wie individuell jeder sich so mitbringt. Aber in Summe sind es halt alles Menschen, die sehr reflektiert sind, sehr emotional reif, die gut kommunizieren können, die in stressigen Situationen da irgendwie mit sich selbst erstmal gut sich regulieren können, die auch sehr unterstützend sind gegenseitig, ne, so kooperativ einfach sich jeweils geben, was die andere Person braucht und so. Und deswegen, also ich fand es super. Mich hat es sehr bereichert, mit diesen tollen Menschen so die Zeit zu verbringen. Ich habe das gar nicht so empfunden, dass ich dann dachte, oh, das ist jetzt aber lang. Man ist ja auch so unfassbar beschäftigt, dass die Zeit total schnell vorbeigeht. Im Nachhinein ist es zwar lang gefühlt, aber so in dem Moment. Und wir haben uns ja außerdem auch schon im Training vorher sehr ausgiebig kennengelernt und viel Zeit miteinander verbracht. Ich glaube, das wäre uns schon vorher aufgefallen, wenn da jemand dabei gewesen wäre, mit dem man so gar nicht kann. Und ja, insofern, nee, war das gar nicht irgendwie ein Problem für mich.
Wäre so jemand dann auch eigentlich ein bisschen durch den Prozess durchgerutscht? Also ich vermute, dass die Auswahl das eigentlich auch ein bisschen vermeiden will.
Ja, also es waren ja bei der Auswahl auch PsychologInnen beteiligt und es waren ja viele verschiedene Situationen, in denen wir uns auch als Teams quasi beweisen mussten, in verschiedenen Konstellationen, aber auch einzeln. Und ich hatte das Gefühl, was ich auch nochmal bei der ESA-Auswahl, an der ich ja dann auch ein Stück teilgenommen habe, auch irgendwie nochmal so bestätigt hat, dass die Auswahl, die wir gemacht haben, schon echt super war und sehr gut geguckt hat, wer ist nicht nur körperlich und so weiter geeignet, sondern wer ist auch menschlich da irgendwie passend. Ich habe zumindest niemand erlebt bei uns, wo ich im Nachhinein denke, Mensch, warum wurde die Person genommen, sondern nein, das hat schon sehr gut so gepasst. Es war eher umgedreht so, dass es noch mehr Menschen gegeben hätte, wo ich glaube, die wären auch geeignet und am Ende können aber nur 6 mitmachen. Ne? Genau, aber das ging schon in die Richtung, dass es diese Art Mensch so ein bisschen rausfiltert, doch.
Du hast es schon erwähnt, wenn die Isolation beginnt, geht ihr nur noch mit Raumanzugsimulatoren nach draußen. Das Wort ist ein bisschen sperrig, es sind nun mal keine echten Raumanzüge, sondern das sind, ich sag's mal so, Konstrukte, die euch auf der Erde den Eindruck vermitteln sollen, in einem Raumanzug zu stecken. Es soll ähnlich anstrengend sein, es soll ähnlich sperrig sein, es ist, glaube ich, auch ähnlich kompliziert, sie an- und abzulegen. So habe ich zumindest vernommen. Ihr habt 2 Stück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie sind die beschaffen? Was sind das für Geräte?
Ja, also das sind in der ersten Näherung schon Anzüge, die man wiedererkennen würde als Raumanzug, wenn man sie sieht. Also die haben ein Torso, die haben ein Unterteil, die haben Stiefel, Handschuhe und einen Helm. Und die haben einen Rucksack auf dem Rücken, wo das Lebenserhaltungssystem im weitesten Sinne drin ist und die Batterien und alles, was man halt so braucht. Die haben alle möglichen Sensoren im Helm und auch im Torso, weil ja ganz viele Daten übertragen werden. Sie haben Heizsystem drin, Lüftung und sie haben auch so ein Chestpack, wo man noch Knöpfe hat zur Steuerung vom Head-Up-Display. Also man hat im Helm so einen Bildschirm, wo man auch zum Beispiel eine Karte anzeigen kann und Daten und so weiter. Also ja, sie sind sehr technisch komplex und sie haben verschiedene Schichten. Das ist auch ganz wichtig. Wir tragen so Funktionsunterwäsche und darüber ein Exoskelett. Und dieses Exoskelett ist dazu da, um den Druck zu simulieren. Wir haben ja schon gesagt, dass die Anzüge ungefähr 50 Kilo wiegen. Das Thema Gewicht ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema. Kann ich gleich im Anschluss nochmal aufgreifen. Und wenn man jetzt noch Sauerstoffversorgung dazu nehmen würde und CO2-Kartuschen, dann wäre das so schwer, das wäre nicht mehr managebar. Das heißt, wir haben uns entschieden, dass diese Anzüge einfach mit Umgebungsluft über Ventilatoren versorgt werden, um Gewicht zu sparen. Und das heißt aber, dass die nicht unter Druck stehen. Und wenn man in einem Druckanzug ist, dann ist man ja so ein aufgepustetes Michelin-Männchen und muss, wenn man die Ellbogen beugt, das gegen diesen Druck machen und es ist anstrengend. Und diesen Druck wollen wir simulieren, weil wir ja auch wollen, dass es sich genauso anfühlt. Das heißt, wir haben ein Exoskelett, was alle großen Gelenke bis in die Hände, auch die Fingerglieder, quasi einstellbar ist, wie doll dieser Druck sein soll und das uns beim Bewegen einfach einschränkt. Und darüber kommt diese äußere Schicht von dem Raumanzugsimulator. Die Textilien sehen aktuell die äußerste Schicht so schön glänzend silber aus. Gab es auch schon andere Iterationen. Und gerade was die Textilien angeht, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo das schon sehr realistisch ist, weil wir eben mit der ESA gemeinsam auch verschiedene Textilien für Raumanzüge entwickelt haben. oder an der Entwicklung auch beteiligt waren. Und ja, das Ganze dauert ungefähr, wenn man wirklich bei Null anfängt und alles neu zusammenbaut und so weiter, für Neulinge um die 5 Stunden, für sehr geübte Menschen so 2 bis 3 Stunden. Wenn der Anzug am Vortrag gerade schon getragen wurde und nur so das Nötigste auseinandergenommen wurde, um den an- und auszuziehen, dann immer noch so 1,5 bis 2 Stunden. Gehören natürlich auch so eine lange Checkliste dazu und medizinische Tests und so weiter, die das auch noch verzögern. Aber die ganze Elektrik hinten im Backpack und so weiter, das alles zusammenzustöpseln und die ganzen Kommunikationstests und Telemetrietests zu machen und so, das ist ganz schön aufwendig. Genau, und dann das Thema Gewicht vielleicht nochmal aufgegriffen, fand ich auch ganz spannend. Ich hatte gehört in der Folge mit Matthias Maurer, der hatte ja berichtet, dass die Anzüge, die jetzt für den Mond gebaut werden, sogar nochmal 100 Kilo schwerer sein sollen als die EMUs von der ISS, ne? Oder als die Anzüge, die die Apollo-Astronauten hatten. Und das heißt also, die würden auf dem Mars trotz des Drittels Schwerkraft ja immer noch locker 100 Kilo oder mehr wiegen. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass die Menschen, die zum Mars fliegen, in dieser Flugzeit natürlich auch Muskel- und Knochenmasse abbauen, egal wie die trainieren und ob wir da Gravitationssimulationen haben, was auch immer, aber auf alle Fälle werden die sehr geschwächt nach 5 bis 9 Monaten dort ankommen. Und dann sollen die dort schwere körperliche Arbeit ausüben in diesen Anzügen. No way. Also das geht einfach nicht, ne? Und das heißt, dass die Anzüge, die für den Mars irgendwann entwickelt werden, einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer sind technologisch, wie ich das vom Gewicht her mache. Und natürlich ist denkbar, dass man dann ein Exoskelett hätte, was das unterstützt, ne? So wie Fließbandmitarbeitende, die halt so ein Exoskelett haben für einen Rückenschutz oder so. Aber ja, also das ist einfach aktuell noch nicht gelöst technisch. Und es gibt auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel die Kühlung. Die funktioniert im All durch Sublimation, ne, mit diesen Schläuchen in der Unterwäsche und den Lamellen und so. Aber das würde auf dem Mars auch nicht funktionieren, weil obwohl die Atmosphäre so dünn ist, gibt es da halt Teilchen, die verhindern, dass es optimal oder effizient genug sublimiert. Und das heißt, man müsste sich auch eine neue Art Kühlung ausdenken für den Mars. Das heißt, die Raumanzüge gibt es einfach noch nicht. Die müssen noch entwickelt werden. Und wir gucken halt schon mal, was da alles zu bedenken ist und in welche Richtung das gehen kann.
Als Schalaie auf dem Gebiet würde ich ja erst nur vermuten, auf dem Mars haben wir kein Vakuum, wir haben nicht ganz so extreme Temperaturunterschiede, dass das mit dem Raumanzug erstmal hoffentlich etwas leichter wird, etwas zu bauen, das auch leichter wird und leichter handhabbar ist. Ist die Annahme korrekt?
Ich würde sagen eher nein, weil die Bedingungen trotzdem so lebensfeindlich sind, dass ich alles brauche, was ich eh im All auch brauche. Also ich brauche trotzdem Strahlenschutz, ich brauche trotzdem Lebenserhaltung in Form von Atmung und Abwasser, also Ableitung von Feuchtigkeit und so weiter und so fort, Schutz der Elektronik. Ich brauche vor allem, das war ja auch Thema in der Folge mit der Redundanz, ne? Ich brauche halt immer redundante Systeme, die das Gewicht erhöhen und brauche einfach neue Technologie, um das umzusetzen.
Ihr habt, wenn ihr unterwegs seid mit euren Simulatoren, eine Telemetrie mit dabei gehabt. Und wenn ihr dort zum Beispiel mit einem Fahrzeug unterwegs seid, ihr lauft irgendwo hin und man kann die Telemetrie aus euren Anzügen nicht mehr empfangen, dann wird auch durchaus mal ja mehr oder weniger abgebrochen, beziehungsweise ihr solltet zur Funkreichweite zurückkehren. Was für Telemetrie habt ihr in den Simulatoren?
Also wir haben alle möglichen Gesundheitsdaten, sag ich mal, die relevant sind für die Ärztinnen, die uns überwachen, von der Erde aus, um sicherzustellen, dass es den Menschen im Anzug gut geht. Also es geht los mit EKG, es geht weiter mit Sauerstoff- und CO2-Gehalt, der Atemluft im Helm, aber auch Daten der Anzüge, also Feuchtigkeit in der Nähe der Elektronik, die Ventilatorenleistung, die Batteriestände. Was fällt mir noch ein? Das GPS natürlich. Also es wird halt einiges gesammelt und übertragen, mit verschiedenen Gründen. Und ganz wichtig, weil du gerade gesagt hast, wenn wir dann das verlieren, auch das ist was, wo wir halt gucken, wie das abgebildet werden kann. Auf dem Mars gibt es ja nun gerade kein GPS bisher zumindest. Das heißt, wir müssen da ja irgendwie Daten übertragen und wir müssen auch irgendwie uns orientieren und navigieren. Und auch wenn man davon ausgehen kann, dass es dann vielleicht doch ein paar mehr Satelliten auch im Mars-Orbit geben wird, arbeiten wir halt auch viel mit Experimenten, die überprüfen, wie das alternativ aussehen kann. Und was wir jetzt aktuell machen, ist, dass wir immer ein lokales WLAN aufbauen. Also wir haben einfach dann Antennen, die wir verteilen in der Landschaft und versuchen, eine möglichst gute Netzabdeckung aufzubauen, um dann über WLAN eben unsere Telemetrie übertragen zu können. Erst zur Basis und dann per Satellit zur Erde. Aber man weiß ja, wie so ein Feld aussieht um so eine Antenne, wer da so ein bisschen Ahnung hat, und weiß auch, dass es dann, je nachdem, wo die stehen, dann halt Abdeckungslücken gibt. Und wenn man in so eine reingerät und die Telemetrie dann einmal weg ist, gibt es halt manchmal Probleme, die wieder herzustellen. Und wir haben damit auch unsere Prozeduren, wie wir umgehen, wenn das Signal verloren geht und so. Aber das ist schon eine Quelle für viel Frustration, sich da immer wieder zu finden. Und wir haben auch verschiedene Experimente, wo man zum Beispiel versucht, anders zu navigieren. Also da musste ich auch schmunzeln bei Matthias Maurer, als er so sagte in der Folge zu Luna mit Schritten zählen und so weiter auf dem Mond. Genauso ist es eben. Also wir haben auch schon Experimente gemacht, wo man einfach per Stimme beschrieben bekommen hat, gehe 100 Schritte in die Richtung oder sowas, und haben dann abgeglichen, ne, was funktioniert und was nicht und für wen und wie. Oder wir haben ein extra Netz aus Antennen mit einem Sender am Anzug verknüpft, wo man guckt, kann man aus der so mit Punktkalibration rausfinden, wie die Bewegung der AstronautInnen ist, untereinander mit den Rovern, im Verhältnis zur Basis und so. Also da gibt es auch ganz viel, was rausgefunden und erforscht werden muss, weil es auch dafür einfach noch keine fertigen Lösungen gibt.
Ja, ich konnte mir da so ganz gut vorstellen, dass man vielleicht auch irgendwie was mit Laufzeiten macht, mit Signallaufzeiten, auch wenn das sehr, sehr kurze Zeitspannen sind, wie genau man da werden kann. Ob man vielleicht auch das WLAN nutzen kann, das ihr aufgebaut habt. Aber das sind wahrscheinlich alles Dinge, die dort mit erprobt werden.
Ja, und dazu muss man ja auch wiederum sagen, dieses WLAN aufzubauen, das müssen ja in unserem Fall auch irgendwie Menschen machen. Tatsächlich ist es auch was, was wir trainieren und dann auch teilweise in dieser Vorbereitungszeit selber mitmachen. Oder wo wir halt jeweils jemand dabei haben, der sich echt gut auskennt und der das dann halt für uns macht. Aber auf dem Mars ist es ja, also entweder müssen das irgendwie Roboter machen, oder es müssen halt die Astronauten machen, wenn sie ankommen. Und dann haben sie es ja am Anfang selber auch noch nicht. Und wer einmal in so einem Anzug so eine Antenne und so eine Batterie und die Kabel da irgendwie einen Hügel hochgeschleppt hat, der weiß auch, dass das jetzt nicht in einem halben Nachmittag gemacht ist. Also das sind alles so Sachen, wenn man die einmal gemacht hat, wird einem erstmal so richtig bewusst, was für unfassbare Aufwände es sind, um einfach nur dort zu sein. Da haben wir noch kein wissenschaftliches Experiment gemacht. Da geht es nur darum, eine Lebensfähigkeit herzustellen, ja.
Stichwort Experimente. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass es diese Experimente gibt. Ihr führt sie durch, als wäre es im All. Du sagtest so 15 bis 25 Experimente für eine Expedition bei euch. Wo kommen die Experimente her?
Genau, also es gibt quasi rechtzeitig vor jeder Mission so einen Open Call, wo wir publik machen auf der Webseite per Pressemitteilung. Mittlerweile hat man ein riesiges Netz, dass wieder die Möglichkeit besteht, Experimente einzureichen. Und dann bekommen wir immer sehr viele Vorschläge von verschiedensten Forschungsgruppen. Wir haben auch, was ich sehr schön finde, mittlerweile einige, die auch schon mehrfach dabei waren und dann immer ihre Rover zum Beispiel weiterentwickeln und dann bei der nächsten Mission wieder mitschicken. Ja, und dann werden diese Experimente geprüft. Und zwar werden die zum einen geprüft auf ihr Readiness-Level. Also wie plausibel ist das, dass die bis zum Zeitpunkt der Mission in einem Zustand sind, Hardware, Software, vorbereitungsmäßig, dass es wirklich realistisch ist. Dann gucken wir natürlich, wie passt das in unser Konzept. Also bilden die irgendeinen Teil dieser Explorationskaskade ab, knüpfen die an irgendwelche Fragestellungen an, ergänzen die sich gegenseitig, gibt es da vielleicht Redundanzen oder Synergien. Und dann werden eben am Ende von unserem Team die Experimente ausgewählt, wo wir glauben, das ist am sinnvollsten. Und das sind, wie gesagt, primär Universitäten. Manchmal Forschungsgruppen, manchmal sind es auch Studierendenarbeiten oder es finden sich manchmal auch in so einem Extraprogramm für Highschools sehr junge Menschen, die dann da zum Beispiel was entwickeln, weil wir eben auch versuchen, das zu unterstützen und dafür eine Plattform zu sein. Und dann gibt es eben dazu manchmal auch so Kooperationen. Also zum Beispiel hatten wir jetzt bei den letzten beiden Missionen jeweils so einen 3D-Drucker von der ESA mitbekommen. Das war mehr so ein bisschen, spielt mal ein bisschen damit und guckt mal, ob das funktioniert und was da mit anzustellen ist, ne? Also, dass man dann halt guckt, was gibt's für Aspekte, die man noch untersuchen kann. Und dann hat das ÖWF auch jeweils selber so eigene Experimente dabei, die besonders aus dem Bereich Geologie oder Psychologie von uns, von Leuten aus dem Verein, die eben in dem Bereich selber tätig sind, dann eingebracht werden.
Wenn jetzt Universitäten oder andere Einrichtungen Experimente bei euch einreichen, dass sie bei euch bei der Expedition mitkommen. Was ist die Motivation für die? Geht es um Vergleichbarkeit von Experimenten, die sie auch mit ins All schicken, zur ISS oder als Vorbereitung in der Hoffnung, dass man ins All kann? Oder ist das wieder so ein von allem ein bisschen?
Ich würde schon denken, dass das ein großer Aspekt ist. Also wir haben jedes Mal Experimente dabei, die entweder in Vorbereitung sind für Experimente, die ins All sollen oder parallel dort laufen. Also ein Beispiel ist, wir hatten in Israel ein Experiment, da ging es darum, den Augenhintergrund zu filmen, weil ja im All aufgrund der fehlenden Schwerkraft sich die Flüssigkeiten eher so in den oberen Körperteil begeben und dann der Augeninnendruck steigt. Und man hat halt festgestellt, bei Menschen, die nach längerer Zeit aus dem All zurückkommen, dass es sein kann, dass die dann an der Stelle, wo der Sehnerv auf den Augenhintergrund trifft, so Schwellungen haben und manchmal auch Sehprobleme. Und man weiß aber noch gar nicht genau, wann entsteht das? Kommt es immer nach 2 Wochen? Kommt es plötzlich? Entwickelt sich das langsam und so weiter? Und um das besser untersuchen zu können, hat man halt überlegt, wie kann man das untersuchen und filmen, während man im All ist, und hat da eben eine Methode entwickelt. Und dann ist die auf der ISS erprobt worden und parallel von uns auf der Erde, das war damals eben in Israel dabei, das Experiment, um halt zu gucken, wie ist das Handling und die Ergebnisse durch jemanden, der ähnlich trainiert ist, aber eben keine Schwerelosigkeit hat als erschwerenden Faktor oder vielleicht auch unterstützenden Faktor, man weiß es ja nicht. Und so ähnlich war das auch zum Beispiel mit Strahlenschutzwesten, die wir schon getestet haben, die dann auch eben im All mit im Einsatz waren. Oder wir haben Experimente so zu Telemedizin dabei gehabt, wo wir selber gegenseitig Ultraschallbilder angefertigt haben, um zu gucken, sind die gut genug, damit die dann für eine Diagnostik genutzt werden könnten von Ärztinnen auf der Erde. Und auch solche Experimente werden ja auf der ISS durchgeführt. Genau, also da sind wir dann eher so die Kontrollgruppe. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch immer die Motivation, dass es vielleicht doch noch ein Ticken einfacher ist, bei uns einen Platz zu bekommen oder vielleicht auch etwas preiswerter oder schneller, als jetzt irgendwie bei der ESA oder auf der ISS Zeit und Platz in einer Rakete oder dann eben für ein Experiment zu bekommen, weil dort ja 10 Minuten pro Astronaut, Astronautin, je nach politisch, nach Land und Verteilung und wer wie viel bekommt und so, halt wirklich sehr schwierig ist. Und das heißt, dass es bei uns eine gute Gelegenheit ist, um bestimmte Aspekte schon mal zu testen und dann vielleicht ein fertigeres Produkt für das Experiment dann, um es dann bei einer der großen Organisationen einzureichen, zustande kommen kann. Das ist auch eine Motivation sein kann.
Aber da geht es dann wirklich darum, dass man schon das Setting schafft, dass man das eigene Experiment in eurer Umgebung laufen lässt. Dass es also quasi astronautisch stattfindet und nicht eben am eigenen Institut.
Genau. Also dass es eben zum Beispiel mit dieser Zeitverzögerung einmal getestet wird oder in Umgebungen, die eben nicht das Labor sind. Und dann ist wirklich immer die Überlegung, deswegen sagte ich auch, bei unserer Auswahl der Experimente gucken wir schon, können die das nicht einfach selber bei sich im Garten machen? Was haben die an Mehrwert, wenn die das bei uns bei der Mission machen? Wie arbeitet das zusammen? Wozu brauchst du den Anzug? Und gerade zum Beispiel bei Rovern war es auch immer ganz wichtig, dass wir mitgucken, wie können denn die AstronautInnen selber den Rover steuern? Gibt es eine Fernbedienung? Wie interagieren wir mit dem Rover? Also nutzen wir den tatsächlich für Probennahme, für Transport, wie noch, ne? Und auch zum Beispiel Rover-Fernsteuerin aus der Basis heraus war ein großer Aspekt, den wir schon untersucht haben. Weil klar, wenn man zum Beispiel jetzt eben einen Rover von der Erde aus steuert, der auf dem Mars fährt, um da nicht irgendwo gegenzufahren, muss ich wirklich so Zentimeter für Zentimeter fahren. Und das dauert halt irre lang. Es wäre viel praktischer, wenn die AstronautInnen später auf dem Mars aus der Basis heraus den Rover steuern können. Nichtsdestotrotz sehen die den ja genauso wenig, wie wenn sie auf der Erde sitzen würden. Und auch wenn es dann Echtzeit ist, muss man halt schauen, wie sieht die Technik dann aus? Was braucht es dafür? Weil auch dafür wieder irgendeine Art Übertragung notwendig ist und so. Genau, und das sind dann eben die Experimente, die bei uns in dem Kontext total Sinn ergeben, das während so einer Mission auszutesten, statt dass ich mir in meinem eigenen Institut den Aufwand mache, das alles so weit zu bauen. Wenn wir das eh schon haben, dann ist es natürlich einfacher.
Du hattest gerade schon erwähnt, die Strahlenschutzweste, die hatte ich mir tatsächlich mit rausgeschrieben heute, weil da fiel mir natürlich auch direkt eine Episode zu ein. Da ging es um das Mare-Experiment auf Artemis 1, wo eben 2 Phantome mitgeflogen sind, also 2 nachgebildete, stilisierte Frauenkörper, wo dann eben auch eine Strahlenschutzweste von Stemrad aus Israel zum Einsatz kam. Eine Strahlenschutzweste von dem gleichen Hersteller habt ihr eben auch erprobt.
Genau die. Mhm.
Was war das Ziel bei euch?
Der Gedanke dahinter ist ja, dass die Menschen, die längere Zeit im All sind, außerhalb der 400-Kilometer-Marke extremer Strahlung ausgesetzt sind. Also das geht ja schon los beim Flug zum Mond. Und dass man halt schaut, wie kann man das, was kann man alles tun, um das zu reduzieren. Und natürlich könnte man jetzt schauen, wie schütze ich das Raumschiff von außen durch Wassertanks, was auch immer. Aber natürlich ist alles, was irgendwie hilft, sinnvoll. Und die besonders gefährdeten Organe liegen nun mal so im Torso, im Bauch. Und deswegen guckt man halt, was kann man da an Kleidung finden, das die AstronautInnen schützt. Und unser Ziel war, wir haben eben diese Westen von Stemrad getestet, bevor sie geflogen sind, und haben die einfach bei allem, was wir getan haben, getragen, um zu schauen, schränken die unsere Bewegung ein, ermüden die uns schneller, kann man damit überhaupt schlafen? Also ich musste auch 2 Nächte damit schlafen und ich kann sagen, also es geht, aber schön ist anders. Wobei ich glaube, das könnte im Alter tatsächlich leichter sein, weil es dann eben nicht so beengend wirkt. Wenn man eh hängt, dann ist es ja vielleicht nicht so schlimm. Genau. Und ja, wir hatten dann natürlich auch Fragebögen. Also Fragebögen sind eh so ein Leidensweg der AstronautInnen. Wenn ich in meinem ganzen Leben keinen Fragebogen mehr sehen muss. Nein, Spaß beiseite. Also jedenfalls haben wir dann halt ganz viele Fragebögen ausgefüllt. Was war davon hilfreich? Was war vielleicht verbesserungswürdig? Haben die Verschlüsse gehalten? An welchen Stellen gibt es vielleicht Druckprobleme, um die einfach dann noch zu optimieren?
Gibt es Experimente, von denen du sagen würdest, das war für dich besonders spannend?
Oh, viele. Also aus verschiedenen Gründen. Also was mich natürlich besonders gefreut hat, waren dann Experimente so in Richtung Mikrobiologie. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das im Buch beschrieben habe. Es gab so einen Moment, da habe ich dann eben DNA extrahiert und habe da schön pipettiert und saß da an meiner Biohood und war so happy mit mir. Und meine Kolleginnen meinten auch, oh, du strahlst so schön. Und dann habe ich in meiner E-Mail an meine Eltern geschrieben, endlich hat sich das Biostudium ausgezahlt. Also das hat einfach total Freude gemacht, was zu machen, wo ich mich wirklich so ganz kompetent gefühlt habe und was halt gemacht habe, was mir Spaß macht. Und an anderen Stellen habe ich halt Sachen gemacht, mit denen ich vorher so gar keine Berührung hatte und wo ich dann eben angefangen von kleinen Programmen für den Anzug schreiben über Drohnen löten und steuern bis hin zu eben ne, Gesteinsproben schleifen, fand es eben super schön, Einblick zu bekommen in so ganz verschiedene Forschungsbereiche. Oder ich habe halt auch ein Training bekommen, wie man Blut entnimmt und habe dann jetzt in Armenien meine KollegInnen da ein bisschen quälen dürfen. Und ich bin halt immer neugierig auf sowas und lerne gerne neue Sachen und fand es deswegen super schön, da eben diese praktischen Fähigkeiten machen zu können. Und inhaltlich spannend fand ich eigentlich alles irgendwie, weil es eben alles so vorderste Front der Forschung ist. Also wir haben von, wie kann KI unterstützen bei Arbeitsprozessen, über wie baut man Microgreens, also so Keimlinge an, wie kann das automatisiert aussehen, um die Ernährung zu unterstützen, bis hin zu, wie muss das Bewegungsmuster der AstronautInnen aussehen, damit man daran abmessen kann, dass die zufrieden sind und als Team gut funktionieren. Ja, ganz, ganz, ganz vielfältige verschiedene Experimente, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ja, und diese Vielfalt ist, glaube ich, für mich so das Spannende daran.
Das hört sich für mich tatsächlich auch so sehr spannend an. Ich wäre jetzt vielleicht nicht der Favorit von dem Blut abnehmen und ich glaube, ich könnte noch weniger andere Leute pieken als mich selbst. Aber alles andere, was du erzählst, würde ich sagen, boah, da sind viele Sachen dabei, wo ich gerne auch mal probieren würde sozusagen. Mhm. Wenn ihr mit Experimenten jetzt fertig seid, also Dokumentation ist klar, Dokumentation ist eigentlich alles. Du hast auch schon gesagt, die stehen am Ende natürlich den Instituten zur Verfügung und ihr publiziert Erkenntnisse auch vom ÖWF. Macht ihr selber mit den Ergebnissen noch irgendwas in eurem Team, in der Nacharbeit? Also ich war letztes Jahr bei einer Höhenforschungskampagne dabei, wo eine Höhenforschungsrakete gestartet worden ist. Da wurden direkt noch vor Ort Ergebnisse, erste Ergebnisse besprochen und einige Lessons learned mitgenommen. Gibt es etwas Ähnliches bei euch?
Ja, genau. Das sind eigentlich so die richtigen Stichworte. Also zum einen haben wir immer so ungefähr ein Jahr nach der Mission, so auch als Abschlusspunkt, einen Science-Workshop. Also da gibt es nochmal ein Wochenende, wo auch alle Forschenden eingeladen werden, alle Mitwirkenden und wo die Ergebnisse, die bis dahin schon ausgewertet sind, vielleicht sogar teilweise schon gerade so publiziert sind, vorgestellt werden und was gemeinsam mit dem Workshop, den wir immer vor der Mission machen, total wertvoll ist. Mir, also für mich als Forscherin sind das eigentlich immer so die Lieblingstermine, weil das so spannend ist zu beobachten, auch wie die Forschungsgruppen untereinander dann teilweise so Vernetzungen bilden und Sachen austauschen und gemeinsam für die nächste Mission schon auf Ideen kommen, was sie weiter erforschen wollen. Also das ist so ein Aspekt, wo nochmal ganz viel ja so eingehämmert wird sozusagen. Und das zweite ist intern. dass wir eben so einen Lessons-Learned-Prozess haben. Und das ist aus meiner Sicht auch so, da bin ich auch aktuell noch von der letzten Mission noch sehr stark involviert, weil das für mich auch so von der Motivation, damit das alles, was wir da tun, auch tatsächlich irgendwie den Aufwand wert ist, dass man eben daraus was lernt und es nicht so für die Schublade macht, sondern dass sich da wirklich eine Weiterentwicklung ablesen lässt. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass wir eben eine freiwillige Organisation sind und für die Mission jeweils viele Menschen brauchen, aber zwischenzeitlich für 1, 2, 3 Jahre eben nicht so viele, haben wir natürlich auch Fluktuation. Viel sind Studierende, die dann eben ein Teil dabei sind und dann ändert sich ihr Leben und sie machen andere Dinge. Und das heißt, wir brauchen zum einen einen Kern von Menschen, die dabei bleiben und zum zweiten auch einen Weg, um Informationen und Wissen zu speichern und weiterzugeben, ohne dass es immer verloren geht. Und dafür haben wir, wie gesagt, eben dieses Science Data Archive und regelmäßige Trainings und diesen Lessons Learn Prozess, wo wir schon während der Mission und dann auch nochmal nach der Mission so ganz dezidiert von allen Teams einsammeln. Was war gut? Was sollen wir behalten? Was hat nicht so gut geklappt? Wo seht ihr Verbesserungspotenzial? Wer ist bis wann zuständig? Was sind mögliche Lösungsvorschläge? Wie gehen wir das an? Und da sehe ich besonders jetzt auch nach der letzten Mission so viel Entwicklung und Potenzial und auch schon so viele Learnings. Das sind oft so kleine Puzzleteilchen. Das ist manchmal gar nicht so das Riesending, was man gleich so benennen kann, sondern viele, viele kleine Rädchen, ja, wo ich glaube, man lernt irre viel aus so einem Experiment oder so einer Mission. Und das, hoffe ich, wird dann in die nächste wieder einfließen. Und dann kann man halt die nächste Zwiebelschale bloßlegen, was dann an Problemen kommt, wenn man die erste Schicht gelöst hat, sozusagen.
Du hast am Anfang schon gesagt, es gibt auch noch andere Einrichtungen als das ÖWF, das Analogforschung durchführt. Es gibt also auch noch andere Expeditionen, vielleicht mit anderen Standards, wo man sich vielleicht auf Dauer noch einigen möchte. Gibt es Austausch zwischen dem ÖWF und anderen Institutionen auch dazu, dass man dort Lessons Learned voneinander übernimmt und voneinander lernt?
Ja, ganz viel. Also zum einen, weil eben das ein sehr beweglicher Bereich ist, in dem auch viele Menschen in mehreren Organisationen tätig sind, beziehungsweise wo auch ganz viel sich neu entwickelt. Und das ÖWF ist halt schon relativ lang dabei und wird auch gerne, sage ich mal, so als beratende Organisation mit einbezogen. Und es ist am Ende ja doch eine relativ kleine Welt. Und man merkt es besonders schön daran, dass jetzt das Nächste, was ansteht in diesem Herbst, die sogenannte World's Biggest Analog, also die weltgrößte analoge Mars-Mission, stattfinden wird, wo es, ich glaube, Stand heute 17 Habitate auf der ganzen Welt geben wird. Also wirklich Australien ist dabei, Asien, Afrika, Amerika, Nord- und Südamerika, Europa. Und das ÖWF wird das Mission Coordination Center sozusagen stellen. Das heißt ein bisschen anders diesmal, weil wir in Wien sitzen werden und die ganzen Mission Support Center der einzelnen Habitate miteinander verknüpfen werden. Das heißt, wir arbeiten mit all diesen verschiedenen Analogorganisationen weltweit zusammen und koordinieren das Ganze, vor allem die ganze wissenschaftliche Seite und stellen die Kommunikationsplattform. Genau, und insofern ja, also man arbeitet sehr viel zusammen, man tauscht sich aus, auch mit den Organisationen, also gerade in den USA ist es so, dass die Analogforschung auch viel von Menschen gemacht wird, die dann gleichzeitig irgendwie NASA gebunden sind oder da schon mal was gemacht haben oder Projekte mit denen machen und so. Also es ist dann am Ende doch eine sehr kleine Welt, wo sich jeder irgendwie kennt, genau.
Also dieses World Biggest Analog, das finde ich mega spannend, also das sind dann lauter Habitate, die simultan arbeiten und gemeinsam koordiniert werden. Und das Szenario ist dann etwas, als wären alle auf dem Mars sozusagen und alle machen ihr Programm, aber es gibt eine gemeinsame Koordination.
Ganz genau. Also es wird so sein, dass, glaube ich, ein Habitat den Mond simuliert und ein Habitat, das quasi mit Tauch, also so ähnlich wie damals Nemo, nur ein bisschen kleiner, quasi mit Taucherinnen bestückt ist, die simulieren das Raumschiff im Transit und alle anderen simulieren tatsächlich eben den Mars. Und es soll eben so dieses Szenario darstellen, dass es nicht nur ein Team gibt, sondern eben parallel mehrere Teams auf der Planetenoberfläche gerade sind. Und natürlich sind die sehr autonom und machen ihr eigenes Ding, aber es gibt eben eine Instanz, die das alles so ein bisschen die Fäden zusammenzieht und besonders eben die Experimente, die parallel in allen Habitaten oder den meisten laufen, begleitet und die Daten sammelt, um die dann eben den Forschenden gesammelt zur Verfügung zu stellen.
Du hast es schon gesagt, die Habitate fallen teilweise auch je nach Gastgeberland sehr unterschiedlich aus. Die werden teilweise eben für eine Expedition gebaut. Ich habe eine Drohnenaufnahme gesehen von eurem Habitat im Ramon-Krater und Ja, das Erste, was ich da gedacht habe, ist, ich sehe die Satellitenaufnahme im Film Der Marsianer, wo die von oben auf das Habitat von Mark Watney herunterschauen. Also die Ähnlichkeit mit diesem roten Sand und den Strukturen auf dem Grund, es war natürlich nicht deckungsgleich, aber so der optische Eindruck war erstmal sehr, sehr ähnlich. Dann gibt's Bildmaterial von dir und deinen KollegInnen, wo ihr eben in dieser, ja, ich sag mal, unwirtlichen, doch sehr kargen Landschaft in euren Simulatoren herumlauft. Also ich stelle mir das extrem anstrengend vor, auch mit Hitze und so weiter. Was empfindet man, wenn man dort in einem Simulator unterwegs ist in dieser Landschaft?
Also man muss natürlich dazu sagen, dass wir die Orte, an die wir gehen, aufgrund der geologischen Analogie auswählen, aber auch dafür, dass sie eben möglichst remote sind und schon auch optisch irgendwo eine Ähnlichkeit aufweisen, um auch dieses Gefühl sehr nahe zu holen. Und ich benutze auch in Vorträgen super gerne so Bilder, die von den Rovern auf dem Mars gemacht werden, und lege die neben Bilder von unserer Mission und lasse die Menschen raten, welches die Erde und welches eben der Mars ist. Und tatsächlich ist das so ein 50-50, also liegen halt auch oft falsch, weil gerade wenn in der Wüste ein bisschen bedeckt ist oder ein Sandsturm ist, dann sieht es einfach wirklich eins zu eins aus, als wäre man auf dem Mars so. Und ich musste daran denken, ich glaube, du hast beschrieben, wie es dir ging in dem Moment, als du in Luna in der Halle standest und das Licht so anging und der Staub und das so dieser Moment, wie das so, natürlich weiß man, dass man auf der Erde ist, ne? Aber wenn ich da in Israel, das war ja auch so meine erste Mission, wenn ich da in dem Raumanzugsimulator nach draußen gegangen bin und habe mal in eine Richtung geguckt, wo wirklich keine Spur von irgendeinem Menschen ist, und in diesem Anzug, der ist wie gesagt sehr, sehr schwer, man ist so schwerfällig und stapft so und muss aufpassen, wo man hintritt, man hört nichts, also Wind oder so, Knirschen von den Füßen oder so ist nicht, kommt nicht an, man hört halt seinen Atem und die Ventilatoren und auch das Knacken vom Funkgerät so, oder wenn die Basis was sagt so, und man spürt eben, wie gesagt, auch nicht den Wind auf der Haut oder irgendwas. Und wenn man dann so in die Weite guckt und alles ist rot und die Sonne ist vielleicht hinter so einem Wolkenschleier so ein bisschen so blass, dann ist das schon so ein Moment, so kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich mich da reinversetze. Man kann sich schon so ein Stück vorstellen, wie es eventuell sein könnte. Also es ist natürlich, ich vergesse nicht, dass ich auf der Erde bin, aber es ist schon, es kommt dem Gefühl schon irgendwie, glaube ich, recht nah.
Ja, ich hatte in Luna damals den Gedanken, so näher werde ich dem Mond nicht kommen. Mhm, das war so, als der Moment, als ich in der Halle war, gefühlt hat, wurde das der Eindruck ein paar Wochen später noch einmal überholt beim Internationalen Astronautischen Kongress in Mailand. Hatte ich eine VR-Brille auf und fuhr mit einem Rover über die Mondoberfläche, und das rastete so in die Eindrücke, die ich in Luna mit den eigenen Augen gewinnen durfte, also mit der simulierten Landschaft, so ineinander ein, dass ich gedacht habe, okay, einen kleinen Schritt hast du jetzt doch noch gemacht, aber jetzt ist wirklich Schluss, viel mehr geht nicht, weil zum Mond werde ich halt nicht kommen, das bin ich schon sehr sicher. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich auch einen ziemlichen Wow-Effekt hätte, wenn ich so etwas sehen würde, wie das, was du dort sehen durftest. Also
das ist ein sehr gutes Stichwort mit der VR-Brille. Tatsächlich hatten wir nämlich bei der Mission jetzt in Armenien so Motion-Capture-Sensoren, die wir immer in dem einen Anzug immer getragen haben und mit denen unsere Bewegungsmuster aufgezeichnet wurden. Das war für eine Doktorarbeit, der eben sich mit Bewegungsmustern von AstronautInnen in Anzügen beschäftigt hat. Auch da habe ich bei der Folge sehr anknüpfen können, dass man sich das gar nicht so vorstellen kann. Wenn man mal ein bisschen gräbt, im Internet findet man ja auch so diese lustigen Videos, wie die damals auf dem Mond so rumgestolpert sind. Die sind ja permanent hingefallen, dass da nichts passiert ist, ist echt ein Wunder. Aber ja, durch diesen Impuls und das Gewicht, aber in der Schwerelosigkeit, das ist halt so ein einzelnes Stolperhüpfen-Fall-Ding eigentlich. Und auch bei uns mit den Anzügen, man bewegt sich völlig anders. Wenn ich ein Video dann sehe von diesem Bewegungsmuster, dann kann ich genau sagen, ob die Person den Anzug anhat oder nicht. Und mit diesem Bewegungsmuster und diesen Daten hat diese Person, die diese Doktorarbeit gemacht hat, mit einer VR-Brille quasi mit der Landschaft das alles zusammengerechnet. Und man kann jetzt die VR-Brille aufsetzen. Das haben wir dann eben bei unserem Science-Workshop alle probieren dürfen. Und dann ist es, als wenn man im Anzug ist und durch die Landschaft läuft und eben diese Bewegung dabei einbezogen wird. Und das ist auch also sehr vergleichbar zu dem, was da gerade erzählt wurde, genau. Also das existiert auch. Auch da muss man sich, glaube ich, ans ÖWF wenden, wenn man das mal ausprobieren möchte.
Ich glaube, ich rufe mal an.
Also jederzeit gerne. Ich glaube, die sind auch mal gerne bereit, Sachen zu erklären und zu zeigen.
Oh, cool. Nochmal bei den Habitaten. Du sagtest, die sind unterschiedlich beschaffen, diese Habitate. Teilweise, also die Gastgeberländer bauen selber Habitate auf. Ich hatte auch wahrgenommen bei dir im Buch, dass zwischen Armenien und Israel sehr große Unterschiede waren. Das eine war so in dem Hang drin. Du sagtest auch schon, das wäre eine Idee für den Mars. Ich weiß auch, Lavaröhren auf dem Mond sind auch durchaus im Gespräch. Was haben diese Habitate gemeinsam? Also natürlich, man braucht einen Platz zum Schlafen, man braucht Raum für körperliche Bedürfnisse. Aber was haben die Habitate sonst noch?
Also zum einen brauchen sie natürlich alles, um darin überleben zu können. Klar, also von der Wasser, Luft und Sauerstoff und Abfallproduktverwertung, sage ich mal. Wir brauchen Strom, also Elektrizität, und braucht dann auch Stauraum und die Möglichkeit, die ganzen Experimente, die man dabei hat, da drin irgendwie auszuführen. Plus, sie brauchen irgendwie einen Ausgang in irgendeiner Form. Auch da gibt es ja ganz viele verschiedene Überlegungen. Da habe ich ja auch schon viel gehört, gerade in der Folge zu Luna mit dem Thema Staub. Das ist ja auf dem Mars auch nicht anders. Der Staub ist extrem fein, extrem scharfkantig, teilweise mit giftigen Elementen versetzt. Den möchte man weder einatmen, noch möchte man den in irgendeinem Scharnier oder in irgendeiner Elektronik drin haben. Das heißt, das Ziel sollte sein, möglichst wenig davon nach drin ins Habitat zu holen. Und wenn ich eine Lüftschleuse habe und es überall an Oberflächen elektrisch statisch haftet, dann müsste ich ja jedes Mal das alles abschrubben. Die Anzüge müssen aber gewartet werden. Nehme ich die dann mit rein? Wie mache ich das? Und deswegen gibt es Überlegungen, zum Beispiel so Back-Entry-Systeme, also wo man sozusagen wie so eine kleine Öffnung hat in der Habitatwand, durch die man in den Anzug steigt. Und der Anzug kommt nie mit nach innen, sondern dockt nur außen an. Und dann schließt sich einfach so eine Klappe am Rücken und man ist draußen. Aktuell wird es nicht so nachverfolgt, weil das für den Mond jetzt erstmal noch nicht so, ne, also da wird schon mit diesen Systemen gearbeitet, über die auch schon so berichtet wurde, aber diese Überlegung existiert halt nach wie vor. Trotzdem wird man eine Luftschleuse brauchen, es braucht ja nur mal was passieren und man möchte jemanden nach drinnen holen oder so. Genau, also das sind so Überlegungen, das muss das Habitat auch irgendwie leisten. Dann ist auch die Frage, es muss definitiv Strahlenschutz bieten, auch Schutz vor Meteoriten. Also Mikrometeoriten sind jetzt wiederum auf dem Mond ein Problem, auf dem Mars nicht, weil das die Atmosphäre abhält, aber größere könnten trotzdem durchkommen. Und auch wenn die Stürme nicht so eine Kraft haben, wie es bei Marsianer dargestellt wird, also der Luftdruck ist einfach nicht so hoch, das ist das mit das einzig oder eins der wenigen unrealistischen Sachen in diesem Film, ist es halt trotzdem so, dass man da gucken muss, dass es dem standhält. Und ja, dann muss natürlich alles autonom sein. Also das ist halt die Überlegung, wie bekomme ich genug Treibstoff, wie generiere ich Wasser und Sauerstoff, bringe ich einen Reaktor mit, nutze ich vorhandene Materialien und so weiter. Also ja, ich glaube, das führt dann sehr weit, aber man muss halt so viele Dinge bedenken, das ist schon, man wird gar nicht fertig, wenn man einmal anfängt.
Teil der Simulation ist, dass es auch Schäden am Habitat geben kann. Wie macht ihr das?
Also da muss ich sofort dran denken, dass ich selber einen verursacht habe, zumindest so ein bisschen, weil ich mal aus Versehen mit dem Rover von draußen bei der Fernsteuerungstestung leicht dagegen gedötzt bin, aber es ist nichts Schlimmes passiert zum Glück. Ja, also jetzt ganz konkret haben wir das so gemacht, dass wir in Israel zum Beispiel das eher simuliert haben, dass wir dann mit dem Rover draußen gefahren sind und gesucht haben, ob wir Schäden entdecken können. Und wenn wir dann Schaden gefunden haben, haben wir das an das Außenteam gemeldet und gesagt, hier Schaden bitte beheben. Das diente aber dazu, um zu gucken, kommen wir selber da überall ran, könnten wir mit einem Rover, meinetwegen der dann einen Roboterarm hat, um da was zu beheben, uns selber helfen. Und in Armenien war es so, dass wir tatsächlich ungeplant einen Schaden hatten, weil nämlich bei einem schweren Unwetter Wasser eingedrungen ist und dass sich Wasser und Elektrizität und vor allem auch Wasser, Elektrizität und Menschen nicht so gut miteinander vereinbaren lassen, weiß man ja auch. Und das war dann tatsächlich der Grund, warum wir dort die Simulation unterbrechen und ich die Entscheidung treffen musste, dass wir evakuieren. Und da haben wir halt auch gemerkt, da gab es keine Redundanz. Also wäre das jetzt auf dem Mars tatsächlich irgendwas passiert, also Regensturm eher unwahrscheinlich, aber im Sinne von Steinschlag, was auch immer, dann wäre das halt ein Todesurteil gewesen. Das heißt, eine Mission zum Mars braucht definitiv dann Fluchtmodule, Redundanzen, die vielleicht auch nicht direkt daneben stehen, damit sie nicht mit in Mitleidenschaft gezogen werden und so weiter. Also auch da gibt es wieder noch ganz viel zu bedenken.
Du hast gerade ein Stichwort gesagt, du musstest die Entscheidung treffen. Das war ein großer Unterschied zwischen den Missionen Israel und Armenien für dich, dass du Entscheidungsgewalt hattest in Armenien. Was bedeutet das?
Genau, also bei uns ist es so, dass jedes Team quasi eine Führungsperson hat. Ich war Commanderin für das Team in Armenien. Es gibt dann auch jeweils einen Deputy Commander als Stellvertretung. Und jetzt ist es so, dass von uns AstronautInnen, so auch von unserem Hintergrund, unserer Ausbildung, im Grunde genommen eigentlich jede diese Funktion wahrscheinlich sehr gut übernehmen könnte. Wir werden ja auch sehr darauf trainiert, dass wir in Krisenstresssituationen sowohl Führung übernehmen können, als auch uns führen lassen können und jeweils eben das sind, was gerade benötigt wird von uns in der Rolle. Aber einer muss es machen, weil wenn man dann eben solche Situationen hat, in denen schnell reagiert werden muss, ist so die Erfahrung, wenn man sich dann in einen Kreis setzt, um erstmal zu diskutieren, ist das nicht unbedingt hilfreich. Also es braucht schon in solchen Umgebungen ganz klare Hierarchien. Und das ist dann so, dass im Alltag diese Rolle zwar ein paar besondere Aufgaben umfasst, wie zum Beispiel die Verantwortung für die Meetings oder für die Briefings oder auch, dass jeden Tag alle Daten an die Erde übertragen werden, solche Dinge. Aber das sind ja auch Sachen, die man mal delegieren kann. Entscheide dann nicht, wer was zum Frühstück isst und so. Also es sind ja alles erwachsene Menschen. Aber in solchen Krisen, und das war eben in der Situation gegeben, ist diese Person dann die letzte Entscheidung trifft. Egal, ob das alle gut finden oder nicht. Genau.
Ich hatte schon erwähnt, also enger Raum, Simulation, mehrere Wochen, mangelnde Privatsphäre. Ich hatte auch schon gesagt, so meins wäre das wahrscheinlich eher nicht. Du sagtest, das wäre jetzt nicht so rausgegangen, dass du sagst, mit den Leuten will man dann nicht mehr oder so, sondern das hätte gut geklappt. Gibt es denn Möglichkeiten, Strategien, sich mal eben ein bisschen rauszunehmen, wenn man doch mal gerade sagt, so ist es jetzt mir gerade ein bisschen viel geworden, ich bin groggy, weil ich schätze mal, davon seid ihr ja auch nicht gefeit, oder?
Ja. Also ich glaube, da ist ein großer Unterschied zwischen dem, was wir machen und dem, was später dann relevant sein wird. Weil für 3 oder 4 Wochen kann man eigentlich, wenn man das möchte, sehr, sehr viel einfach auch mal aushalten. Da kann man sich auch mal so ein bisschen auf Funktionieren umschalten und weiß ja, dass man hinterher sich wiederholen kann. Das wäre natürlich später, wenn man 6 Monate oder länger unterwegs ist, nicht mehr so gut möglich. Und dann muss man natürlich sehr gut aufpassen, dass besonders Menschen, die so hochleistungsgewohnt sind, sich dann nicht ausbrennen. Und auch bei uns war es so, dass wenn jetzt eine Person tatsächlich mal irgendwie ein Thema hatte oder es mal nicht so der Tag der Tage war, es wird schon erwartet, dass man seine Aufgaben erledigt. Außer man ist wirklich richtig krank oder so. Aber wenn dann jemand sagt, ach, kann ich mal 5 Minuten hier ein bisschen Abstand oder so, dann ist es überhaupt kein Problem. Also da merkt man auch, dass so ein Team natürlich sehr sensibel ist auf die Stimmungen und sehr rücksichtsvoll. Und wenn dann eben jemand sich mehr so eine Ecke zurückzieht, dann lässt man die Person auch in Ruhe. Und wenn jemand reden will, dann findet sich auch jemand zum Reden. Also das wird eigentlich gut in der Gruppe so aufgefangen und abgebildet. Und auch das war ein bisschen unterschiedlich. In Armenien hatten wir ja sogar, jeder so ein Zimmer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war einfach so ein Mini-Kämmerchen. Aber da konnte man die Tür schließen. Und da hatte jeder so einen eigenen Rückzugsraum. Und tatsächlich haben wir den gar nicht viel genutzt. Wirklich nur zum Schlafen, weil wir halt sonst die Zeit viel zusammen verbracht haben. Aber es war schon irgendwie nett. Und in Israel hatten wir wirklich nur so eine kleine Schlafkoje als Privatsphäre. Aber da war das Habitat so ein bisschen zweigeteilt und das haben wir auch so ein bisschen genutzt. Besonders an den Black Days war dann eben mal eine Person mehr vorne und die anderen ein bisschen hinten und so. Und man hatte so ein bisschen Privatsphäre. Ja, also ich glaube, da wird man auch für längere Missionen unbedingt drüber nachdenken müssen, wie man das gestaltet, damit Menschen sowohl zeitlich als auch räumlich Räume haben, um allein zu sein und um zusammen zu sein.
Wenn ich das fragen darf, ich weiß nicht, ob diese Frage irgendwie indiskret oder doof ist, gab es einen Tiefpunkt bei einer Mission, der dir, wenn ich diese Frage stelle, sofort in den Sinn kommt?
Ja. Finde die Frage gar nicht irgendwie ungelegen, weil das tatsächlich auch was ist, was wir erwartet haben. Und zwar gibt es ja dieses sogenannte Three-Quarters-Phänomen. Egal wie lang Menschen in so extremen Situationen sind, sei es ein Jahr in der Antarktis, sei es 5 Jahre im Gefängnis, sei es 2 Wochen auf einer Hochgebirgsmission, ganz häufig kommt ungefähr nach 3/4 der Zeit so ein Tiefpunkt. Und das liegt einfach an verschiedenen psychologischen Dingen, dass man eben die Aufregung der Anfangszeit ist vorbei, die Lernkurve ist abgeflacht, es wird vielleicht auch mal ein bisschen langweilig an der einen oder anderen Stelle und man ist aber auch noch so weit vom Ende entfernt, dass es noch nicht so ist, dass man sagt, man freut sich schon aufs Ende, sondern man weiß, man hat noch ganz schön viel vor sich und weiß jetzt tatsächlich, was einen erwartet. Und das führt dazu, dass oft Menschen dann erstmal so ein Tief kriegen, Schlafprobleme kriegen, Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht auch ein bisschen aggressiver oder irgendwie defensiver werden, einfach so. Und wir wurden ja über all diese Phänomene, genauso wie über dieses so Us versus Them, dass man da schnell so eine Gruppenbildung hat und so, vorher gebrieft und auch vorbereitet. Und dann wartet man da irgendwie so ein bisschen drauf und beobachtet sich selber und denkt dann so, na, wir wissen das ja und es passiert uns nicht. Und dann passiert es doch irgendwie und man ist so ein bisschen überrascht, aber irgendwie ist es auch spannend, das bei sich zu sehen.
Okay.
So, und insofern würde ich das sagen, dass das vor allem in Israel tatsächlich doll so war. Die erste Zeit war wirklich unfassbar anstrengend und ich war da sehr, sehr müde und es hat trotzdem Spaß gemacht, weil es so bereichernd war und so aufregend und alles. Und dann wurde das so ein bisschen ruhiger und es war aber noch viel Mission übrig und da hatte ich auch mal so ein paar Tage, wo es mir nicht so gut ging. Das war jetzt auch nicht so, dass ich dann in der Ecke lag und geweint habe, aber es war halt einfach alles so ein bisschen meh und nicht mehr so aufregend und so schön, aber das gab sich dann auch wieder. Und da hilft dann auch mal eine Schokolade oder mal ein Spieleabend oder mal ein Video von zu Hause. Und wie gesagt, für 3-4 Wochen ist man da ja auch irgendwie nicht so aus der Welt, aber das ist definitiv was für mich so mit das Haupt-Takeaway ist von dem Ganzen, dass so diese menschlich-psychologischen Faktoren, und vielleicht erklärt sich damit auch so ein bisschen, warum das jetzt so mein Berufsfeld ist aktuell, dass die halt so entscheidend sind. Also die ganze Technik nützt mir nichts, wenn das Team an Menschen, was das ausübt, dann psychologisch oder als Team eben nicht gut durch die Zeit kommt. Und da muss man halt wirklich ganz viel reinstecken, damit das gut vorbereitet ist.
Klingt für mich aber, wenn ich das so sagen darf, so, als wäre das als Tiefpunkt nicht so tief, wie es hätte sein können oder so. Das
ja,
ist,
das
also
ist
so. Es klingt nach, hätte schlimmer kommen können, auch wenn das mit Sicherheit nicht angenehm war. Gibt es denn ein Highlight, irgendwas, von dem du sagst, das ist mein absolutes Highlight meiner bisherigen Tätigkeit als Analogastronautin?
Also grundsätzlich ist mein Hirn zu komplex, um immer so eine einfachen, also diese, was ist dein Lieblings, dies, das, jenes, das fällt mir irre schwer.
Geht mir auch so.
Es gab bestimmt so einzelne Aha-Momente, die irgendwie hängen geblieben sind. Auch da musste ich jetzt bei dieser Folge, wo dann das so Matthias Maurer beschrieben hat mit diesem Hammer, ne? Wenn man den Hammer verliert und dann ist der in dem Licht nicht mehr zu sehen und man denkt so, Mist, das war jetzt nicht gut. Und sowas hatten wir halt auch immer mal, dass man einfach merkt, krass, daran haben wir nicht, das konnte ich mir vorher nicht vorstellen, gerade bei der Kommunikation mit der Zeitverzögerung und so. So fühlt sich das an, so wirkt sich das aus. Und diese Aha-Momente, die waren schon sehr prägsam. Aber ansonsten sind es eher so viele kleine Momente. Also klar, dieser Moment, in dem Raumanzug da in der Wüste zu stehen, ist gigantisch. Oder auch tatsächlich auf dem Quad durch den Kaukasus zu fahren, in einem Raumanzug durch eine Schafsherde und zu denken, wie irre ist das gerade hier. In der Ferne ist der riesige Ararat über 5000 Meter hoch, die Gletscher glänzen in der Sonne und ich habe mich frei gefühlt und so beschenkt und dankbar, dass ich sowas erleben und machen darf. Aber auch so ruhige Momente, wenn man da so sitzt und eben seinen Kaffee trinkt früh in den 5 Minuten, bevor alle kommen und eben den Ausblick hat in die Wüste oder eben auf die Berge. Oder auch so Momente im Team, wenn man es schafft, so eine Drohne, die seit 3 Wochen sich geweigert hat zu fliegen und wo man stundenlang geschraubt und gemacht und gelötet und programmiert hat und dann beim allerletzten Versuch, die tatsächlich losfliegt und alle jubeln und wir können uns vorstellen, wie auch auf der Erde im MSC alle abklatschen und jubeln. Da haben sie uns später ein Video geschickt, wie dann da alle wirklich wie bei der Mondlandung, so alle aufspringen und jubeln und so. Das sind so Momente, die werde ich nie vergessen. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dran denke. Einfach so dieses Verbindende auch. Wenn man gemeinsam was geschafft hat, was so schwer war, das ist schon ein total schönes Gefühl.
Das klingt toll. Du hast dann noch etwas versucht. Du hast den Schritt zur, ja, wieder mal in Anführungszeichen echten Astronautik versucht. Du hast also dich beworben bei der ESA, bei der Auswahl. Wie lief das für dich?
Spannend. Und ich muss gleich lachen. Ja, als ich mein Buch geschrieben hat, hat meine Lektorin mir ungefähr über 100 Mal das Wort spannend gestrichen, weil ich das offensichtlich sehr oft benutze. Genau. Also ich habe auch sehr überlegt, ob ich das tatsächlich mit reinnehme in das Buch, weil ich überlegt habe, wie stelle ich das dar, ohne da irgendwie, keine Ahnung, bitter zu wirken oder auch irgendwie mich zu rechtfertigen, aber dennoch so darzulegen, wie es sich angefühlt hat für mich und so. Ja, also vielleicht erstmal so die Fakten. Die ESA hatte ja dann den Aufruf gestartet für die neue Astronautenauswahl, was ja cool war, weil das wahrscheinlich so für mein Alter und meine Lebensphase das einzige Mal sein wird, wo es passt, wo ich mich bewerben kann oder wo ich auf die Idee komme, das zu tun. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich doch schon außerhalb dieser Altersspanne liegen. Mal schauen. Und ich habe quasi von diesen, ich weiß gar nicht mehr, 25.000 oder wie viele Bewerbungen es gab, quasi mich sehr gefreut, als ich dann tatsächlich um diesen 1.000 noch irgendwas Menschen war, die dann auch eingeladen wurden in Hamburg zu dieser zweiten Auswahlrunde, wo man dann einen ganzen Tag ganz verschiedene kognitive Tests durchführen durfte. Das war so ein bisschen ungünstig leider, weil ich war in der letzten oder vorletzten Testwoche, das ging ja schon ab Sommer bis Weihnachten und ich war wirklich in der Woche vor Weihnachten dran. Und das war ja auch noch so Corona, kurz nach Corona oder währenddessen, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf alle Fälle hatte dann meine Tochter in den letzten 2 Wochen, bevor das losging, Corona. Und ich wusste immer nicht, kann ich überhaupt fliegen, werde ich positiv, jeden Tag getestet. Also das war ich bin mit Zug gefahren. Das war alles irgendwie sehr nervenaufreibend. Und ich hatte gerade einen neuen Job angefangen und war da auch sehr eingebunden. Und es war alles so ein bisschen... ja, schwierig zeitlich. So, dann bin ich aber jedenfalls irgendwie 4 Tage vor Weihnachten nach Hamburg gefahren, habe im Zug dann mal schnell diese Testdateien, die uns vorher geschickt hatten, um zu trainieren, sind durchgespielt und kam dann dort an und war sehr, sehr froh, dass ich diese Erfahrung vorher schon beim ÖWF machen durfte, weil ich dadurch nicht ganz so eingeschüchtert war. Da waren natürlich auch wieder ganz wahnsinnig tolle Menschen mit Hintergründen und mit auch so ganz menschlich total super, super Menschen einfach. Und es war schön. Also ich habe dann mit denen auch da im Hotel gewohnt. Wir haben gemeinsam gegessen und viel erzählt und uns kennengelernt. Also das war toll. Übrigens, John McFaul war in meiner Hamburg-Gruppe, also den kenne ich quasi aus Hamburg von dieser Auswahl. Genau. Und dem gönne ich auch sowas von, so ein netter Mensch. Also großartig, großartig. Genau. Ja, und dann war eben dieser Auswahltag und ich habe bei der Auswahl gemerkt, dass es nicht reicht. Also das waren halt Sachen wie Mathe, Physik, Englisch, räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter. Immer eine Dreiviertelstunde am Computer in einem Raum, wo alle hinter diesem Bildschirm saßen, nach strengen Regeln, was man darf und nicht. Und wo man halt einfach stur das durchgetestet hat. Und ich glaube, es gab einige Bereiche, in denen war ich super. Da war ich auch fertig und habe geguckt und alle arbeiten noch. Ich dachte so, okay. Und dann gab es aber auch so 1, 2, wo ich gemerkt habe, ich weiß, das ist nicht meine Stärke und ich hätte vielleicht doch eher trainieren sollen, aber wann? Und ja, wo ich dann mich so ein bisschen geärgert habe, weil ich dachte, oh, hätte ich da 2 Wochen vorher freigenommen und geübt, dann wäre das bestimmt anders ausgegangen. Aber es ist halt what it is. Naja, und dann gab es am Ende noch so 2 Stunden mit so einem Flugsimulator. Oh, das hat so Spaß gemacht. Da habe ich gemerkt, mein Hirn ist so richtig auf Feuer gewesen. Ich war hinterher so hyped irgendwie. Also das war voll schön. Es hat Spaß gemacht. So, und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und es dauerte 2 oder 3 Wochen. Dann haben die ersten, also wir haben jetzt auch noch so eine WhatsApp-Gruppe von der Auswahlwoche. Und da haben die ersten geschrieben, hier Absage oder ja, ich bin weiter. Und ich habe dann noch ein ganzes Stück warten müssen, bis dann ich eine Absage bekommen habe. Und ich muss gestehen, also ich habe es schon geahnt, ich habe das irgendwie gemerkt, dass es doch nicht so ganz gereicht hat und war da schon erstmal so ein bisschen, es hat schon gepiekst, so. Weil ich mir halt hätte total gut vorstellen können und weil ich auch glaube, dass ich nicht ungeeignet gewesen wäre, so. Weil am Ende entscheiden dort wirklich so kleinste Kleinigkeiten. Und, das fand ich auch sehr spannend im Vergleich, es war ja dort wirklich eine rein kognitive Auswahl, die vom Vergleich zwischen diesen Menschen herrührte. Also man musste halt in seiner Gruppe einfach unter die Top so und so bei allen Tests und dann ist man weitergekommen. Und was es halt gar nicht berücksichtigt hat, waren eben diese anderen Faktoren, so wie ist jemand in der Gruppe und so. Und da waren tatsächlich so 2, 3 Menschen dabei, wo ich mir sehr sicher war, dass die nicht weiterkommen werden aufgrund dieser Sachen. Und die sind aber erstmal weitergekommen aufgrund dieser anderen Tests. Und dann sind die halt später rausgefallen, wo ich dann dachte, vielleicht hätten andere da besser reingepasst, die dann aber dort schon raus sind. So. Aber da muss ich sagen, bei so einer Menge an Auswahlmöglichkeit wären bestimmt die letzten 200 super geeignet, aber am Ende können halt nur 20 oder so gewählt werden. Und es ist dann halt ganz viel Glück und Tagesform und am Ende natürlich auch Politik und so. Und insofern habe ich dann gedacht, ach komm, man weiß, wofür es gut ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich alles, was man da so lernen kann und machen kann, bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, auch so schon erleben durfte, zumindest so im Ansatz. Und dass ich aber gleichzeitig halt 3 eigene plus 3 Bonuskinder habe und verschiedene Jobs, die mir sehr viel Spaß machen und einen Lebensmittelpunkt, der nicht in Köln ist und auch ja Lebensumstände, die es mir nicht so gut ermöglichen, Monate am Stück irgendwo hinzufliegen zum Training oder so, dass es vielleicht am Ende ganz gut ist, dass es nicht geklappt ist. Dann musste ich wenigstens nicht irgendwie harte Entscheidungen treffen. Und ja, dann habe ich mich damit ganz gut versöhnt und habe dann eigentlich sehr gönnend verfolgen können, wer so weiterkam. Und ja, insofern war das einfach insgesamt eine super spannende Erfahrung, die ich nicht missen möchte und auf die ich auch ein Stück weit stolz bin. Genau, so war das.
Also ich nehme daraus so mit, du haderst nicht und willst auch gerne als Anandruck-Astronautin weitermachen.
Genau, das passt, glaube ich, für mich alles so.
Weißt du schon, wann es wieder losgeht für eine Expedition?
Also wie gesagt, jetzt im Oktober findet ja die World's Biggest Analog statt. Da werde ich tatsächlich jetzt mal auf der Erdseite sein. Da freue ich mich auch sehr drauf, diese Erfahrung zu machen. Und tatsächlich werde ich dieses Mission Coordination Center in Wien auch mitleiten. Also ich bin eine von dreien, die dann dort der Director of Operations sein darf. Schöner Titel. Genau, das wird sicherlich eine sehr herausfordernde und spannende Erfahrung. Und dann wird höchstwahrscheinlich das ÖWF 2027 die nächste etwas kleinere Mission in Portugal durchführen. Und 2028 ist dann die nächste Mission in einer größeren Wüste wieder geplant. Vielleicht auch ganz interessant für Zuhörende ist, dass es Ende des Jahres voraussichtlich oder Anfang nächsten Jahres eine neue Auswahl geben soll an AnalogastronautInnen, weil ja unsere Auswahl schon 7 Jahre her ist und die Klasse davor auch 5 Jahre Abstand hatte und ja bei vielen von uns sich viel im Leben verändert hat. Und ja, wir definitiv uns freuen, Unterstützung zu bekommen und neue, frische Menschen. Und genau, diese ganzen Sachen stehen an und überall werde ich beteiligt sein und begleiten in der einen oder anderen Funktion. Und es wird also nicht langweilig.
Das werde ich natürlich alles mit verlinken auf der ÖWF-Website, was schon dort ist. Erwähnt hatten wir schon, du hast ein Buch geschrieben. Darin hast du sehr vieles von dem, was du heute hier erzählt hast, niedergeschrieben und noch etliches mehr. Aber so ein Buch ist ja nicht einfach da. Also wie kam es dazu, dass du sagst, ich schreibe ein Buch über meine Erfahrungen?
Das war tatsächlich auch wieder so ein ähnlicher Prozess des etwas naiven, ach mal schauen, was passiert. Ich habe, während ich noch in Armenien war, eine Mail bekommen von einem Literaturagenten, der mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, über diese Erfahrungen ein Buch zu schreiben. Er könnte sich wohl denken, dass das viele Menschen interessieren würde. Und ich war erst so ein bisschen so skeptisch, weil Zeit und überhaupt und brauchst jetzt noch ein Buch und so. Aber irgendwie habe ich gedacht, doch, ist ja schon wirklich spannend. Ich erzähle viel davon und dann sagen immer alle, oh, ist ja toll und erzähl mehr. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gesagt, können wir machen und habe dann ein Exposé geschrieben, das er an Verlage gegeben hat. Und am Ende habe ich einen Verlag gefunden, der das gerne angenommen hat und habe dann dieses Buch geschrieben. Und es war insofern gar nicht so schwer, weil zum einen ich ja sowieso daran gewöhnt bin zu schreiben. Also ich habe verschiedene wissenschaftliche Arbeiten publiziert und ja, muss natürlich auch so im Berufsleben viel schriftlich dokumentieren. Und zum anderen hatte ich während meiner Missionen immer E-Mails geschrieben, so an meine Menschen zu Hause. Sozusagen so eine Art Tagebuch, Tagesbericht. Und auf die konnte ich dann eben sehr gut zurückgreifen und das natürlich ein bisschen umformulieren und ergänzen und so. Aber das war so der Kern von dem Buch. Und dann ist natürlich daraus so eine ganze Geschichte geworden im Laufe der Zeit. Ja, und ich bin total gespannt und freue mich darauf, wie es jetzt damit weitergeht, weil jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich das nicht nur so für mich habe, sondern eben andere das lesen und man darüber dann reden kann. Und das war ja auch heute in dem Gespräch, das freut mich ganz doll, wenn das dann so dieses Stadium hat, wo es nicht mehr privat ist, sondern eben so alle das teilen können und man darüber sich austauschen kann.
Das Buch heißt »Wo die Zukunft der Raumfahrt beginnt« von Dr. Annika Mehlis und Erscheinungstermin ist der 25. September 2025. Wir nehmen gerade am 11. September auf, das heißt also 2 Wochen noch, dann kommt das Buch. Ich bin selber gespannt auf das Druckwerk. Ich habe es halt als Datei vorab gelesen und fand es sehr angenehm zu lesen. Es gibt ja noch viel, viel mehr, was du dort erzählst, als das, was wir heute hier besprochen haben. Kannst du dir vorstellen, noch eins zu schreiben?
Also tatsächlich bin ich schon dran, weil es hat doch Spaß gemacht. Der ganze Prozess hat mir gefallen und das wird aber in einem völlig anderen Bereich sein, also in dem Bereich systemische Beratung, Beziehungen, Traumata und sowas alles. Also in dem Bereich, in dem ich jetzt gerade beruflich mehr unterwegs bin, wobei auch ich da wieder gemerkt habe, dass es halt ganz viele Anknüpfungspunkte gibt. Ich habe ja schon gesagt, der menschliche Faktor und die Psyche, die Beziehungen, das Team, das spielt immer eine Riesenrolle. Also ich glaube, dass ich da auch wieder ganz viel Transfer herstellen werde.
Dann wünsche ich dir dafür und für alles andere ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Wir haben jetzt deutlich länger gesprochen, als ich vermutet hatte. Ich fand, jetzt benutze ich das Wort, sehr spannend.
Sehr schön.
Danke für die ganze Zeit.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir auch große Freude gemacht.
Vielen Dank an Dr. Annika Mehlis für das Gespräch. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. So erwähnte Annika Mehlis auch ihren Werdegang im Bereich der Biologie. Und darüber hat sie in einem anderen Podcast gesprochen, nämlich im Botenstoff-Podcast von Peter Kohl. Diese Episode verlinke ich hier natürlich mit. Auch gibt es einen Link zur Website vom österreichischen Weltraumforum ÖWF. Hier gibt es dann auch die Informationen zur Bewerbung als Analogastronautin. Du findest all das und vieles mehr in deinem Podcatcher oder unter aufdistanz.de auf der Seite zu dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's auch schon wieder für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Hier in dieser letzten Rubrik, da geht's immer um den Podcast selber. Und da habe ich dieses Mal noch ein, zwei Kleinigkeiten zu erzählen. Wie ihr sicher gemerkt habt, gab es nochmal Verzögerungen im Betriebsablauf bei Auf Distanz. Das heißt, die letzte Episode ist länger her, als das eigentlich gedacht war. Das liegt daran, dass ein paar Klärungen noch etwas länger dauern als erwartet. Darum habe ich die Reihenfolge der Episoden nochmal verändert, damit es weitergeht. Ein bisschen mehr darüber, was dieses Jahr bei mir los war und wie das auch den Podcast betraf, davon erzähle ich in der nächsten Episode, dazu gleich mehr. Jetzt geht's aber erstmal wieder weiter und darüber freue ich mich natürlich sehr und ich möchte mich wie immer bei allen bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Tobias, Stefan, Karl Matthias, Sebastian, Norbert, Markus, Sebastian, Ralf Jürgen, Dennis, Alexander, Sven, Sascha, Martin, Peter, Christoph, Barbara, Clemens und Franz. Vielen, vielen Dank euch allen. Diese Episode hier erscheint am 21. November 2025. Damit ist dieser Podcast beinahe 10 Jahre alt. Die nächste Episode wird deswegen eine kurze Meta-Episode. Da schaue ich dann mal eben kurz auf die 10 Jahre zurück und erzähle dann auch, warum gerade das Jahr 2025 so knifflig war und warum einige Sachen länger dauerten als gedacht. Die nächste reguläre Episode danach kommt dann hoffentlich wieder zügig hinterher. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Im Gegensatz zu einer echten Mars-Expedition, und das nehme ich zumindest mal sehr stark an, habt ihr ungeplantes Leben in euren Habitaten oder zumindest in einem der Habitate gefunden. Und ihr habt sogar einen Punktestand geführt. Was war da los?
Genau, das war unser Marvin. Tatsächlich gab es nämlich in Israel ganz freche kleine Mäuse in der Wüste, die dann anfingen, unsere Lebensmittelvorräte mit uns teilen zu wollen. Und wir waren natürlich sehr human und haben die in Lebendfallen gefangen und dann jeweils ins Airlock gestellt, sodass unser On-Site-Support-Team die dann dezent weit entfernt aussetzen konnte. Wir sind uns nicht sicher, ob die das weit entfernt genug gemacht haben, weil es kamen immer neue Marvins nach. Wir haben ja am Anfang vermutet, dass es derselbe ist, der immer wiederkommt. Dann haben wir aber mal bis zu 5 an einem Tag gefangen und quasi im Käfig gefangen und dann nach draußen gebracht, also bringen lassen. Genau, und das war dann natürlich auch so ein bisschen der Running Gag. Wir haben dann Strichliste geführt. 1-0 für die Mäuse, 3-2 gegen die Mäuse.
Ja. Wann bekamen die Mäuse einen Punkt?
Wenn sie es geschafft haben, in die Vorräte einzudringen, wenn sie irgendwo gesichtet wurden, ohne dass wir dann eine gefangen haben. Ach, und wenn sich jemand wehgetan hat beim Fangen oder Transportieren, das war auch mal ein Punkt.
Wie kamen die denn rein? Also dann war das Habitat an der Stelle nicht so dicht, wie es eigentlich sein sollte, oder?
Genau, also das Habitat war ja nicht gedacht, dass es jetzt irgendwie luftdicht ist oder irgendwas. Das war einfach nur so eine Struktur aus einem Metallgerüst und einem Boden und die Decke war tatsächlich eine Plane und da waren überall so ein paar kleine Lücken, genau, und da kamen die einfach durch.
Wie war der Punktestand am Ende?
Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf alle Fälle haben wir gewonnen.